Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 143. Die Folge, die länger gebraucht hat, um zu entstehen als so viele, viele andere unserer Folgen. Jetzt mal vom Velo Race abgesehen, was manchmal etwas dauert. Aber das hat jetzt schon länger in der Planung gebraucht und wurde mehrfach angekündigt, das war vorgesehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass am Apparat draußen in der Empfangswelt der Markus sitzt. Hallo.
Hallo Christian, ich grüße dich. Viele Grüße ins vermutlich... Hi. Frühlingshafte Köln?
Das wüsste ich aber. Nee, es ist kalt. Aber, danke. Wir kriegen noch die Rückmeldung, sind gut zu hören. Das haben wir gar nicht gefragt.
Das erste Mal, oder?
Ja, wir sind halt noch nicht ganz bei Sinnen. Warum hat es so lange gedauert? Am Anfang war ich es schuld. Am Anfang war natürlich mir nahestehende Familienangehörige schuld, die krankheitsbedingt ausfiel und deswegen mussten dann die Kinder auch versorgt werden oder das Kind. Und deswegen habe ich den Dienstag letzter Woche, habe ich dann erstmal abgesagt, ne?
Ja.
Genau. Und dann habe ich mich so, am Ende der Woche habe ich mich auch so ein bisschen durch die Gegend geschleppt, erkältungstechnisch. Und dann dachten wir, okay, dann versuchen wir es mal Anfang der kommenden Woche. Das müssen wir jetzt mal lobend erwähnen. Deine Kinder hast du ja eigentlich diese Woche und die geben dir frei heute Abend. Das muss man auch mal lobend anerkennen. Also wenn ihr Süßigkeiten nach Norwegen schicken möchtet, dann fragt den Max nach der Adresse, damit die Kinder rund und dusselig werden. Und dann hat es dich hingerafft.
Ja, also irgendwie mal wieder eine Erkältung. Ich weiß auch nicht, dass ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so gerade schnell... so umwippe, weißt du? So, also ist nicht viel fehlt, um doch eine Erkältung zu kriegen.
Ist kalt in Swiftland.
Das Problem ist, dass ich immer mit offener Tür fahren muss und dann draußen Minusgrade und dann ist es, wenn man noch nicht warm ist, dann doch mal sehr frisch. Aber ansonsten ist es warm. Also ich trage kurz oder fahre auch mal oben ohne.
Ja, eigentlich immer. Also das habe ich ja für den Sommer mir vorgenommen.
Oben ohne.
Ja, grundsätzlich. Nur noch. Deswegen, um jetzt den Bogen zurückzuspannen, deswegen sind wir diese Woche oder dieses Mal ein bisschen später im Monat dran als sonst. Weil einfach, ja, es hat uns erwischt und deswegen war das jetzt so. Und jetzt sind wir aber wieder gesund und voll Tatendrang und guten Mutes. Und ich habe auch das Gefühl, also die Liste habe ich schon gekürzt. Ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist. Aber wir hätten, also ich habe mir erst
Sorgen gemacht. Alle meine Themen gestrichen.
Genau, ich habe alle deine Themen gestrichen und habe meine nochmal mit dickem Marker einmarkiert. Mhm. Aber das Gute ist ja dann, also jetzt verfallen wir ja fast schon wieder in den alten Rhythmus zurück, in zwei Wochen wieder aufzunehmen. Aber sonst sind die ganzen Themen ja auch nicht mehr akut. Ne? Deswegen trifft sich das jetzt. Völlig irrsinniger, danke. Naja, ja. Aber Klima, Wetter haben wir ja immer am Anfang. Also du fährst oben ohne.
Ja.
Ja, gut. Auch dein Cabrio auch.
Immer offen. Klar.
Nee, also Sonne geht immer noch früh unter.
Ja, wobei das muss ich echt sagen, sich schon sehr zum Positiven gewendet hat. So. Also man merkt schon, wenn es dann erst so gegen... Ich müsste jetzt nachgucken, aber vielleicht so gegen 6 oder so, 5, 6 anfängt dunkel zu werden. Also das ist schon angenehm. Und im Übrigen war ich am Sonntag wieder draußen unterwegs.
Ach.
Ja.
Dann hast du noch rausgefunden.
Und ich habe nur Spott und Hohn geerntet auf Strava, sag ich dir.
Ja, zu Recht wahrscheinlich, zu Recht. Aber dann ist das ja, wenn ich, 5, 6 sagst du. Also bei mir ist das immer so ein Fixpunkt, dass ich in der Regel, wenn alles normal läuft, immer und einigermaßen pünktlich aus dem Büro rauskomme, um 6 Uhr raus bin. Und jetzt sind so die ersten, ich sag mal, die erste Woche oder die ersten Tage, wo ich draußen aufs Rad steige und mir denke dann um 6 Uhr, jetzt brauchst du das Licht noch nicht. Ich weiß, dass bevor ich zu Hause bin, ich es brauche. Mhm. Ne? Deswegen mache ich es natürlich dann schon an. Aber jetzt ist hier auch so diese Sonnenuntergangsphase oder da, wo es dunkel wird, ist immer so zwischen 6 und 6:30, 7. Ich fahre so 10 Kilometer, also zwischen 6 und 7:20 oder so, da wird es dann noch dunkel. Aber wann ist hier Nacht, Zeitumstellung? Ist immer 21. März, so um den Dreh rum, ne? Glaube ich.
Vermutlich, ja.
Ja. Mhm. Das ist ja jetzt auch bald und dann wird's ja eh alles besser. Und aber du warst draußen unterwegs, also nicht so viel Regen, nicht so viel Kälte oder wie?
Ach, das Wetter ist recht wechselhaft, aber gar nicht so, also ja, gar nicht so schlecht. Und am Sonntag war ich, es waren so 1 minus 1, 2 Grad, aber
Ist es denn nicht glatt durch den ganzen Regen?
Nö. Also das ist halt, wenn es auch mal so 4-5 Tage trocken ist, dann trocknet das tagsüber schon ab, weil auch die Sonne scheint. Mhm. Und dann trocknet das schon alles ganz, ganz gut weg. Genau, und ach, das war schon irgendwie. Das Problem ist halt, drin ist immer Anschlag. Also ruhiges Fahren drin geht irgendwie nicht. Und das kriege ich aber draußen ganz gut auf die Reihe.
Aber
na, das Geilste war ja, ich sage
nicht,
draußen, ich habe dann am Sonntag nach 15 Kilometern erstmal so eine Kaffeepause eingelegt, so mit Kuchen und Kaffee.
Nach 15 Kilometern?
Nach 15 Kilometern, ja. Dachte mir, das gönne ich mir jetzt. Kann man doch machen, oder?
Ja, kann man machen. Ich bin ja sowieso kein großer Freund von so Pausen, egal wie lang die Fahrt ist, ne? Also, weil ich komme dann immer schwer wieder in Tritt. Das ist mein Problem. Aber das ist ja sowas auch so bei RTFs und so. Aber eine Frage habe ich dann noch, weil ich habe die Geschichte mitbekommen, ne? Du hattest natürlich keine Kohle dabei und hast dich durchgeschnorrt.
Ja.
Hast irgendwelchen windigen Geschäftsleuten gesagt, ja, zahle ich später. Und hast dann einen Kuchen abgegriffen. Was ich mich gefragt habe in dem Moment, ne? Weil ich hatte eine ähnliche Situation vor gar nicht allzu langer Zeit. Warum hast du nicht sofort via PayPal bezahlt? Seid ihr nicht auf die Idee gekommen oder das war so mein Gedanke, mein erster.
Ja, mit PayPal.
PayPal.
Ja.
Ja.
Weil vermutlich der Empfänger, also die dort arbeiten, keinen Account haben.
Ach komm, das hat doch fast jeder einen PayPal-Account.
Oder? Nee, der Punkt ist, wo ich war, also es gibt in Norwegen ja wenig so Cafés, so wie wir das vielleicht aus Deutschland kennen, dass irgendwie an jedem See und an jedem Ausflugsort dann irgendwie so eine Touri-Infrastruktur vorhanden ist, wozu eben Cafés gehören. Und meist sind das dann so, zum Beispiel, wo ich jetzt war am Sonntag, das war ein Leuchtturm und der hat halt nur sonntags von 12 bis 16 Uhr Kaffeezeit, Kaffeebetrieb. Und dann sind das sozusagen mehr oder weniger Freiwillige und Rentner, die dann da eben irgendwie so Kaffee und Kuchen bereitstellen. Und dass eben dann zum Beispiel die Einnahmen dazu verwendet werden, um diesen Leuchtturm am Leben zu erhalten. Und
Das war also gar kein Gastronomiebetrieb, sondern eher sowas wie, weiß der Geier, also so Charity, Goodwill-Zeugs.
Ja, aber das ist schon, also das ist schon ziemlich Standard, so, sag ich mal. Mhm. Also es gibt ganz viele solche Ausflugsorte, wo ich einfach weiß, okay, die haben sonntags auf und da kann man dann hin und kann man sich auch drauf verlassen, dass das sonntags offen hat. Genau. Und die haben eigentlich auch alle Bank, also hier Kartenzahlung und so, aber irgendwie ging das bei denen nicht. Und da meinte sie dann so, nö, aber kriegst du Kontonummer. Und dann habe ich hier so einen gelben Zettel gekriegt mit der Kontonummer. Und genau. Sehr entspannt. Also.
Ja, das Schöne ist halt, dass es auch funktioniert, ne? Also, weißt du, dass die Leute das dann auch überweisen. Also, das ist so ein bisschen heile Welt.
Ja. Der Punkt ist halt, dass ich dann sogar, sogar ein bisschen extra überweise, einfach weil ich so cool finde, dass ihnen das so vertraut wird, so, was, ne?
Ja, ja. Und dann haben die hinterher ein Problem mit ihrer Buchhaltung, ne? Boah, schon wieder so ein Penner, der mir überwiesen hat. Ah, oh, scheiße. Oh, mal Ausgleichsbuchung. Weißt du, ein Rattenschwanz von Buchungen hinterher. Nur weil ein so ein Vollidiot meinte, was Gutes für uns zu wollen. Ja, ja, kennt man seine Partner. Ach, war auch ein Deutscher. Ah, okay. Oh, Gott, ja.
Genau. Das Gegenteil von gut?
Ja, besser.
Nee, gut gemeint.
Ach so, ja, das... Ja, aber in solchen Fällen wird das ja wahrscheinlich nicht so sein, aber dieses mehr überweisen, das kann halt echt manchmal, also ich weiß das halt auch aus dem alten Job noch. Na, wenn irgendwelche Leute ihre Rechnungen bezahlen und dann matcht das nicht, dann wird es nicht automatisch zugewiesen und so. Plus, weil sie es gut meinten vielleicht ja auch, ne? Aber so Buchhaltung kann das natürlich durcheinander bringen, bis zum geht nicht mehr. Das stimmt schon. Ja, ich war nicht so viel draußen unterwegs, aber man muss auch sagen, das ist jetzt so. Also mal abgesehen davon, dass so Weihnachten, auch wenn das jetzt schon ewig lange hinterher klingt, aber bei mir ist ja Weihnachten dann Ende Januar noch Geburtstag und so, das ist immer eine komische Zeit. Und wir hatten ja jetzt auch waren auf der Wohnungssuche und das ist jetzt auch zum Glück abgeschlossen. Also wir haben jetzt was und sind sehr glücklich darüber und ja. Deswegen kam ich jetzt auch nicht, also ich weiß ja nicht, wie die Wohnungssuche bei euch in Norwegen war oder ist. Aber das ist halt schon irgendwie so eine Zeit ohne Spaß. Ich meine, ihr habt ja Land und Häuser, aber in einer Großstadt ist es halt nicht ganz so einfach. Wenn die Stadt ein Lied von singen. Und wenn man da mal was hat, dann kann das auch schon sehr frustrierend sein, wenn das dann kurz vorher weg ist und so weiter. Aber das ist jetzt auch vorbei. Jetzt muss man sich nur noch gucken, muss man nur noch ein bisschen die Zahlen zusammenwürfeln. Und dann kann auch wieder Fahrrad gefahren werden.
Also ihr habt, nicht zur Miete, ihr wohnt jetzt zur Miete, sondern ihr kauft was.
Genau, also wenn man mal irgendwann so ein bisschen was angespart hat, dann macht das ja auch Sinn, kann das ja auch Sinn machen. Also es gibt ja so Modelle, dass man rechnet, ne? Irgendwie so 20, also da gibt es wahrscheinlich auch fünffach Leute und 7 Meinungen. Aber wenn man das in 20 Jahren abbezahlt bekommt oder in 10, ne, wenn man das, was man in 20 Jahren an Miete nimmt plus Eigenkapital, dass das dann ab dann Sinn macht. Und ist da halt irgendwann der Punkt, wo es bei uns Sinn machte. Und dann verlasse ich jetzt, das völlig irre ist, ja, ich weiß, also bei mir ist es ja so, wenn ich mir überlege, dass ich ein Fahrrad haben möchte, dann dauert das ja auch ewig, bis ich dieses Fahrrad dann habe. Ne? Das zieht sich ja jetzt auch schon wie ein roter Faden so ein bisschen hier durch die Geschichte.
Durch alle 143 Sendungen würde ich fast
sagen. Ja, fast. Also in den Velo Races willst du nicht so oft erwähnen. Aber das jetzt ohne, dass ich was dafür kann, ja, das mit der Wohnung noch länger dauert. Das ist das Groteske daran. Also da bin ich ja völlig unschuldig, ne? Das Ding wird jetzt
noch. Moment. Also noch ist dein neues Rad nicht zusammengeschraubt.
Nee, das ist noch nicht zusammengeschraubt. Also du meinst, hatten wir nicht noch was gewettet, noch mal irgendwas? Bis zum Sommer, genau.
Wir haben nichts gewettet. Ich habe gesagt, wenn ich im Sommer in Köln bin, ja, und dein Rad immer noch nicht einsatzbereit ist, dann könnte ich dir beim Schrauben.
Ja, das möchte ich nochmal nachhören.
Das wolltest du schon nachhören in Vorbereitung auf die Sendung.
Ja, ich hab auch Gehörstörungen gehabt. Ich konnte nicht mehr hören. Also das werde ich nochmal nachhören, weil es kann ja durchaus sein, dass das noch, ohne dass du es willst, zum Tragen kommt. Aber da das ist quasi ein altes Gebäude? Gemäuer? Weiß nicht, so ein denkmalgeschütztes Ding, was noch umgebaut werden muss und oder nicht umgebaut, sondern restauriert.
Ist das eine alte Fabrik oder?
Ja, so ungefähr. Mhm. Also eine alte Halle. Und die wird jetzt noch umgebaut. Ach so, wenn irgendeiner unserer Hörer, ich bräuchte noch einen Fachmann für Steuergeschichten. Klingt jetzt komisch, aber es gibt so komische Geschichten, wenn man denkmalgeschütztes Gebäude hat. Und das kauft, also nicht ganz, sondern so ein Teil davon natürlich. Und da gibt es dann irgendwelche komischen Steuerabschreibungsgeschichten. Also wenn wir da einen richtigen Fachmann unter unserer Hörerschaft für haben, da wäre ich sehr, sehr froh. Also ich werde ihn auch nicht, er muss mir nichts Belastendes sagen, sondern er soll mir einfach nur so eine Idee von geben, ob ich das richtig verstanden habe. Das würde mir schon vollkommen ausreichen. Naja, aber jetzt unseren Eigennutz hinten angestellt, was soll ich sagen? Ja genau, das ist eine Halle, die wird noch alles umgedingsbumst. Und wenn alles gut läuft, dann dauert es auch nur 2 Jahre.
Du weißt, wie das mit Baustellen so ist, oder?
Ja, ich sag ja, wenn alles.
Also es gibt da so Großbaustellen in Deutschland.
Ja, also ich ziehe jetzt nicht in den Berliner Flughafen. Ich mache jetzt nicht hier den, wie heißt der Film nochmal? Castaway war der andere Film mit ihm. Wie heißt denn der Film, wo der Typ Tom Hanks, wo Forrest Gump auf dem Schulhof schläft. Nee, Quatsch, wo Forrest Gump auf dem Flughafen sitzt. Boah, mein Hirn. Weißt du, was ich meine? Flyaway? Castaway war Robinson Crusoe?
Nee.
Ach, komm ich auch nicht drauf.
Ey, bin ich jetzt raus.
Noch nie. Ja, auf jeden Fall, nee, also es wird nicht wie BR. Ich bin ganz guter Dinge, da das letzte Projekt einer größeren Reihe an Sachen ist, dass die damit auch fertig werden. Also offizieller Termin ist Sommer 18. Aber uns wurde so gesagt, es wird mit einer sicher grenzender Wahrscheinlichkeit das Frühjahr Anfang 2018. Insofern bin ich da ganz guter Dinge. Mhm. Aber dann muss ich halt auch meinen schönen Stadtteil, den du ja auch hier schon 2-mal besuchen durftest, verlassen. Das ist natürlich auch schade.
Den Stadtteil.
Ja, also bei uns, das kennt ihr ja nicht, die nicht aus Köln kommen, ne? Dass so Stadtteile auch was Besonderes sind. Ne? Dass man sich sehr mit seinem Veedel identifiziert. Aber ich habe schon nachgeguckt, in dem neuen Stadtteil gibt es einen Radsportverein, der 115 Jahre alt ist.
Findest du den Stadtteil, wo du wohnst, wirklich schön?
Er ist verglichen mit anderen Stadtteilen, fühle ich mich hier schon sehr
wohl. Kleinere Übel, oder?
Nö, also nee. Wenn man in der Stadt wohnt, also wenn ich mir jetzt überlege, welche Stadtteile gibt es, ne? Also wenn ich jetzt hier so eine Kölner Karte ranziehe und mir dann überlege, in welchem Stadtteil würde ich gerne wohnen. Also wenn ich jetzt so die freie Auswahl hätte, ne? Ich hätte jetzt die Wohnung, die ich jetzt bald habe, und die könnte ich jetzt irgendwo hinsetzen, in irgendeinen Stadtteil. Dann würde der, wo ich jetzt drin wohne, schon zu den Bevorzugten gehören. Auf jeden Fall. Okay. Hier sind viele junge Familien. Hier von der Infrastruktur her ist alles gut. Bahnanbindungen in verschiedene Richtungen. Also für eine Stadt ist das ziemlich... Also wenn ich mir jetzt hier so die Wählerstruktur angucke, da gibt es Stadtteile, wo ich finde, dass das politische Stimmung eine andere ist. Ich finde, dass hier von den familiären Gegebenheiten viele kleine Kinder und so, finde ich ganz gut. Also das gehört schon zu den schöneren Stadtteilen. Also und ich glaube auch, dass das so in der Beliebtheit, wo man hinziehen möchte, ist das halt hier ein sehr, sehr gern gesehener. Mhm. Ja, da guckst du was.
Naja, ich habe immer nur diese, also ich bin ja immer, wenn ich dich besucht habe, dann quasi aus Richtung Zülpich eingefahren.
Ja.
Über die weltberühmte Römerstraße.
Ja.
Und ich habe so diesen Blick oder dieses Bild vor mir, wie ich da so reinkomme. Und dann denke ich immer, nee, hier willst du nicht wohnen. Hier willst du nicht wohnen. Aber.
Ja, aber du willst nicht, das hat ja nichts mit dem Stadtteil zu tun, sondern mit der Stadt. Du willst
ja
nicht in der Stadt.
Ja, aber das ist ja dann quasi das, du wohnst ja direkt so, dann. Kurz
überleg mal, wie lange du gebraucht hast, um von diesem grünen Teil der Römerstraße in der Stadt zu sein. Bei mir nicht lange. Das heißt, genauso schnell, wie du reinkommst, kommst du auch raus. Und das hast du bei anderen Stadtteilen nicht.
Gut, das mag sein. Aber ich bin eh nicht so der Großstädter. Also das ist einfach.
Ja, klar, ihr hattet ja nichts. Ihr hattet ja auch keine Städte.
Nee.
Kommen wir jetzt zum Radfahren, verdammt. Weißt du, sonst einen auf Natur machen hier, ne? Immer schön, Stadt nicht. Und zum Radfahren gehst du in den Keller.
Na, heute virtualisiert man eben alles, weißt du?
Ja, ja, aber deswegen musst du doch auch dann eigentlich, also das ist auch schön, das hast du mir ja schon angedroht, ich habe ja bald eine Terrasse, also eine Dachterrasse und da kann ich ja dann auch den Trainer aufstellen.
Ja, aber sicher.
Also muss ich vielleicht sogar, wenn du mich zwingst oder sowas. Nee, jetzt erzähl mal, also du hast dich beim letzten Mal schon über deinen neuen Trainer gefreut, du bist im Swiftland bei den Großen angekommen, berichte einfach mal. Wir hatten ja auf diese letzte Sendung mit dem Swift sehr viel gutes Feedback auch bekommen.
Ja, also muss ehrlich sagen, ich habe gerade Strava vor mir und schau mal so in die Anzahl Stunden, die ich im Januar trainiert habe. Und da komme ich auf 40, die ich auf dem Rad gesessen habe im Januar. Und das ist deutlich mehr als 2015, da waren es nämlich 12 Stunden.
Und da warst du noch lange krank.
2014, da waren es 25 Stunden. Und 2013, das berühmt-berüchtigte London-Edinburgh-London-Jahr, waren es 24.
Da warst du aber immer gesund.
Ja. Und wie gesagt, also 2016 hat mich Swift wirklich ganz nach vorn gebracht, so was so den Trainingsumfang betrifft. Und wenn ich mal so in die letzten anderen Monate gucke, Oktober, November, Dezember, im Oktober habe ich angefangen. Und dann ging es wirklich stetig bergauf. Und Swift ist nach wie vor Trainingspartner Nummer 1 bei mir. Also das ist so eine Geschichte, die mich echt motiviert. Auch gerade, weil es eben diesen sozialen Aspekt hat.
Ich kann es nicht nachvollziehen, aber den Effekt, den es hat, vor dem staune ich. Weiß ich das meine? Ein Atomkraftwerk verstehe ich auch nicht und ich kann es auch nicht gut finden. Aber was es da macht, finde ich trotzdem irgendwie beeindruckend. Also,
Ich war jetzt, wie gesagt, ein paar Tage mal nicht morgens swiften, weil ich krank war.
Und dann wirst du dann
hinterher gleich gefragt, so, hey, was ist denn los und so. Und also das ist wirklich so eine extrem soziale Geschichte geworden. Hab mir dann letzten, also ab und zu fahre ich auch mal Rennen mit. Da bin ich aber jetzt habe ich gerade so eine Pause gemacht, aufgrund von Krankheit und so. Und beim letzten Rennen, bei dem ich dabei bin, war, habe ich die falsche Strecke gefahren.
Also auch da stellt sich an wie ein Dödel in der virtuellen Welt.
Das ist so geil. Also, stell dir vor, du bist beim Rennen. Ja, es ist Start. Und ich habe schon ein bisschen...
Einem Tee.
Nee, ich war nicht. Aber was halt neu bei Swift ist, dass du in Watopia kannst du abbiegen. Du hast also Abbiegmöglichkeiten, um die Strecke ein bisschen zu variieren. Und gibt sozusagen einen flachen Kurs, der so eher an der Küste lang geht. Und dann gibt es einen Kurs, der über die Berge geht und sozusagen eher hügelig ist. Und im Swift-Kalender war angekündigt hügelig. Und wir starten und so 2-3 Minuten nach dem Start kommt quasi der erste Abbiegung. Und du merkst schon, es lichtet sich. Aber du bist noch mit anderen Leuten vom Start sozusagen unterwegs. Und
mit den anderen Pfosten.
Mit den anderen Pfosten bist du quasi unterwegs und hast eigentlich ein ganz gutes Gefühl und lieferst dir so ein bisschen einen Zweier-, Dreierkampf mit so ein paar anderen Radfahrern. Und dann war einer mit einem TT-Bike, die ja immer ein bisschen schneller unterwegs sind. Dann schaffst du es dann doch abzuhängen und freust dich und denkst, du liegst in Führung. Kriegst dann noch so Kudos und Kommentare von anderen Leuten, die alle denken, du bist ganz weit vorn dabei. Um dann festzustellen, ja, es gab zwei Ankündigungen und die eine hieß flacher Kurs und das war dann die offiziell auch gefahren wurde, so dass ich, also ich war nicht alleine, aber es gab dann schon ungefähr, ich würde sagen, vielleicht ein Drittel ist quasi die falsche Strecke gefahren, aber die offizielle Wertung lief auf der anderen Strecke, so dass ich dann eben auch nicht mit in der Wertung drin war.
Du warst der schnellste der Idioten.
Genau, der schnellste Idiot. Genau. Also echt, das war. Aber es, ich muss sagen, es war halt wieder mal eine Stunde intensives
ausgelacht werden.
Langer Intervall. Nee, also es ist. Ich hab's dann auch. Ich weiß gar nicht, wie das war. Wie viele Runden bin ich denn gefahren? 4 oder 5 musste ich fahren. Oder 3, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Runden das waren. Und ich habe es dann auch so für vorletzte Runde gemerkt, aber ich habe das dann trotzdem durchgezogen. So. Aber ja, sowas passiert eben auch.
Ja, also ich stecke jetzt zu wenig in der Materie drin, um nachvollziehen. Also fällt dir das nicht auf, wenn du auf einmal, nee, von vorne, klar, wenn du der Erste bist, siehst du ja nicht, dass kaum Leute vor dir sind. Das stimmt schon. Ist wie beim Rennen, wenn du falsch abbiegst, ne? So ein bisschen. Mhm.
Und ich bin sehr früh falsch abgebogen. Also ich musste geradeaus weiter, also ich bin geradeaus weitergefahren und ein Teil ist halt abgebogen. Und es sind ja trotzdem noch Leute mit mir mitgefahren. Bei den Rennen ist es so, dass du deinen Username änderst und da quasi ein Kürzel in deinen Username haust. Damit du siehst sozusagen, wer ist bei dem Rennen dabei, dass du so ein bisschen siehst, gegen wen du fährst.
Weil die anderen ja auch auf der Strecke unterwegs sind. Das heißt, unterscheidet diejenigen, die das Rennen fahren, von denen, die nur auf der Strecke unterwegs sind, indem du jetzt in dem Fall MZ und nicht Markus C heißt.
Genau, also je nach Rennen gibt es dann verschiedene Kürzel und dann gibt es auch, dann musst du quasi, wenn du auf Strava dein Track hochlädst, diesen Kürzel mit eintragen, weil dann nämlich automatisch Bestenlisten generiert werden aufgrund von Segmenten und aufgrund von Tracks, die diesen Titel haben. Also da läuft dann viel Automatik dahinter und genau. Ja, und der Punkt ist halt, wenn du sozusagen, und du siehst rechts auf diesem Swift-Bildschirm quasi die Leute, die vor dir sind und hinter dir sind. Und wenn die dann trotzdem noch dasselbe Kürzel haben, fällt dir jetzt erstmal nicht auf, dass du auf der falschen Strecke bist. Also du startest, hast Leute vor dir, hinter dir mit dem Kürzel. Okay, du siehst so ein bisschen, da biegen einige ab und du wunderst dich vielleicht so ein bisschen. Aber ich habe dann auch noch mal gecheckt in diesen Swift-Kalender. Und da stand dann noch eindeutig drin, hügelige Strecke.
Ich glaube einfach, dir war das von der ersten Sekunde an klar und du wolltest einfach mal führen.
Das ist ja wirklich, ich habe ja wirklich die ganze Zeit gedacht, ich liege vorne. He?
Ja, falsch gedacht, mein Freund. Ja. Sich richtig abfeiern lassen und dann Schuss in den Ofen.
Richtig geil. Wirklich. Ich kriege dann von Leuten, die mir folgen auf Swift, kriege ich dann wirklich noch so Drecknachrichten. So, hier, komm, gib alles. Bis ich dann irgendwann mitkriegte.
Vielleicht ist das ganz gut, dass du nicht hier Transcontinental Race mitgemacht hast, ne? Vielleicht, wenn du da auch in die falsche Richtung gefahren wirst, dann hast du jetzt erstmal 3 Tage Gas gegeben. Ja.
an der Ostsee ankommen und denken, du bist hier irgendwie.
Novosibirsk. Guten Tag, Herr C. Sie sind leider falsch abgebogen für 5 Tage. Das ist mir mal passiert. Als ich mit Freunden im Urlaub war, da sind wir auf der Autobahn gefahren, ne, und dann meinte, das war in sehr jungen Jahren, das war 2021 ungefähr. Und da waren wir auch sehr betrunken bei der Fahrt. Also der Fahrer nicht, sondern der Rest von der Truppe. Und dann meinte der Beifahrer zum Fahrer, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir sind falsch abgebogen. Vor 4 Stunden. Aber landschaftlich ist es hier sehr schön. Ja, so ungefähr. Ich wusste nicht, dass diese Geschichte jetzt nochmal von dir so nachgestellt wird in der virtuellen Welt von Swift.
Naja, ich bin ja mal nach Sölden gefahren, als ich das erste Mal zum Ötztaler bin. Und dann bin ich ja auch irgendwie, bin ich nach Innsbruck geflogen, habe dann einen Mietwagen genommen. Da gab es dann so eine Navi und da habe ich dann irgendwie, ich überlege gerade, ob ich da Ötz oder Ötztal oder Sölden eingegeben habe. Zumindest irgendeinen Ort, den es halt doppelt gab. Dann komme ich so an und denke mir so, naja gut, so richtig Berge sind ja eigentlich nicht.
Und hat auch nur 5 Minuten gedauert, die Fahrt.
Nee, es waren schon 2 Stunden Autofahrt, aber 2 Stunden in die falsche Richtung.
Wenn du kein Garmin in der Hand hast, dann bist du auch völlig verloren.
Ja.
Ja.
Passiert.
Ja. Was ist denn jetzt mit dem Tax Neo?
Genau.
Hier Direktantrieb, also Direktkette, Ritzel, Achse, go. Lohnt es sich?
Es lohnt. Das ist ja immer so eine Kosten-Nutzen- Geschichte.
Genau.
Und die will ich gar nicht aufmachen, weil natürlich, ich habe eigentlich ein Trainingsgerät, nämlich mein Bodybike. Damit kann ich eigentlich trainieren. Und habe lange überlegt und ich habe ja grundsätzlich auch Lust, mehr mein Zeitfahrrad zu nutzen, was ich mir vor 2 Jahren Gebrauch zugelegt habe. Und ich das wirklich eine Handvoll mal genutzt habe in den 2 Jahren. Also wirklich ist eigentlich beschämend wenig. Und ja. Und ich musste halt vor allen Dingen ganz viel eigentlich am TT-Bike noch an der Sitzstellung arbeiten, an der Sitzposition. Das ist ja. Da habe ich noch eine ganze Menge Arbeit vor mir eigentlich. Und dann ist aber das Problem, naja gut, ich habe hier halt auch ein bisschen Berge und hügelig und so unterwegs fängst du nicht an zu schrauben und nutze ich zu wenig, immer schlechtes Wetter und also ich bin nie so richtig sozusagen in so einen Rhythmus gekommen, mein TT-Bike regelmäßig zu nutzen, es einzustellen und zu machen. Das sind immer mal so, du holst mal raus, fährst damit, findest es geil, macht Spaß, aber so richtig weiter bin ich da nie gekommen und deswegen habe ich mir dann quasi sozusagen das als Argument genommen, um mich selbst anzulügen und zu sagen, ich brauche so eine Rolle mit Direktantrieb.
Aber jetzt mal, also ich finde zum einen das Geldargument okay, also die wenigsten haben jetzt schon so etwas wie ein Bodybike da stehen oder ein Spinningrad oder sonst was. Deswegen finde ich dieses Geldargument, also lassen wir das mal außen vor, wirklich. Also das ist ja jetzt auch, ich würde das dann eher so sehen, lohnt sich zum Beispiel das Upgrade für jemanden, der eine normale Rolle, also so wie ich, weißt du, so ein ganz einfaches Ding, wo man es einspannt, 5 Stufen und gut ist, lohnt sich für so jemanden ein Upgrade auf so etwas, auf einen Direktantrieb oder was macht so diesen Direktantrieb so besonders in deiner Wahrnehmung der letzten Wochen?
Ja, also eine Sache, die ich aus der Praxis heraus schon sehe, ist, dass der Wechsel des Rades extrem schnell geht. Damit meine ich jetzt nicht Hinterrad oder Vorderrad, sondern ich habe das TT-Bike drin gehabt, dann habe ich aber auch mal mein Rennrad, mein Bianchi eingespannt. Und genau dieser Vorgang ist einfach extrem schnell gemacht. Wirklich einfach wie ein Radwechsel, rein, raus, zack. Du musst keine Reifen wechseln, du musst irgendwie jetzt nicht gucken, dass du ein anderes Hinterrad hast und so weiter.
Schaltung justieren?
Muss ich erstaunlicherweise nicht. Passt bei mir gerade so.
Okay. Also, man kann ja mal Glück haben.
Man kann auch mal Glück haben, genau. Also das ist schon wirklich eine geile Sache, die wenig Arbeit macht und wo man wirklich auch mal schnell sagt, okay, also ich habe jetzt auch relativ häufig auch mal mein Rennrad genutzt und leider benutze ich mein Bodybike, seitdem ich die Rolle habe, gar nicht mehr. Ja, So ist der aktuelle Stand.
Können wir verlosen in der nächsten Sendung, ist gar kein Problem. Selbstabholer Norwegen, zack, weg damit.
Was geil ist, also Direktantrieb ist halt, sag ich mal, der große Vorteil, dass du relativ geringe Geräusche hast. Und dass du eben diese Hinterradgeschichte mit dem Reifen und dem Abrieb und dem Dreck, der dazukommt, dass du das alles nicht hast. Es läuft relativ ruhig. Ja, du hast von dem Widerstand einen gewissen Geräuschpegel. Also mein Bodybike ist ja wirklich, also da hörst du ja nichts. Das ist von den Spinning-Bikes schon so das Geräuschärmste, was man, denke ich, bekommen kann. Und ich höre nichts an meinem Bodybike. Mhm. Bei der Tax Neo hört man schon ein paar Geräusche, aber das ist, ich sag mal, die Kettengeräusche, also die Laufgeräusche der Kette sind da eigentlich fast noch am größten. Mhm. Und ich denke, was ich so an anderen klassischen Rollentrainern gehört habe, mit Abstand, wirklich mit großem Abstand, geräuscharm. Und das ist schon, da muss man sich schon überlegen, okay, wo willst du das Ding einsetzen, in was für Umgebungen, und das kann schon auch ein deutliches Kaufargument sein, diese Geräuschgeschichte.
Sehe ich absolut an, ja.
Das ist schon so ein Ding. Und natürlich dann dieser Smart-Effekt, also dass du diese Rückkopplung hast zwischen deiner Software und dem Widerstand, beziehungsweise ist die Rolle, die ja eben die Strecke simuliert, was jetzt Bergan und Abfahrt betrifft.
Also im Prinzip das, was hinten die Wirkung auf die Achse, die sich darauf bezieht, was für eine Strecke du jetzt fährst, um es mal für den kompletten Laien irgendwie darzuklären. Also wie schwer der Widerstand ist, auf der vorgegebenen Strecke drauf bezogen.
Ganz genau. Also wenn ich jetzt in Zwift unterwegs bin und es geht bergauf, dann merke ich halt plötzlich, wie eben der Widerstand höher wird und wie es eben simuliert, bergauf zu fahren. Das klingt so ein bisschen, naja, brauchen wir denn das? Ich kann ja am Spinning Bike quasi auch meinen Widerstand regulieren, manuell, über diese Schraube und die Bremsen, die man anzieht. Eine interessante Sache, die ich für mich selbst so beobachtet habe, ist, auf den Zwift-Strecken sind die Anstiege nicht besonders lang, aber es gibt so Bereiche, wo es so hügelig ist, wo man so kleine Wellen hat. Und da ist mir so eben deutlich aufgefallen, dass an den Widerstand kommt, aber dass ich da zum Beispiel auch gut trainieren kann, diese Wellen auch mal wegzudrücken. Also nicht zu schalten, nicht langsamer zu werden, sondern wie du dann plötzlich wirklich diese Wellen einfach wegdrückst. Und das ist ja eine Geschichte, die im Alltag draußen eine Rolle spielen kann, gerade wenn man vielleicht auch Rennen fährt. Es ist schon extrem realistisch, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich nicht gedacht.
Da jetzt an diesem Punkt, vor allem in der Kombination mit Zwift, hätte ich auch noch eine Frage gehabt. Wenn du jetzt immer die gleiche Strecke fährst, dann weißt du ja irgendwann, okay, über diesen Hügel hier kann ich hinwegdrücken. Hier brauche ich nicht schalten, hier schalte ich vielleicht. Also dadurch, dass man die Strecke halt sehr, sehr gut kennt, weiß man da, wie man sich zu verhalten hat. Einerseits natürlich macht das Leben leichter. Ne? Du weißt, hier drücke ich drüber, hier drücke ich nicht drüber. Andererseits macht es das nicht auch langweiliger irgendwann? Also hat man nicht den Drang dann auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon dieses Ding habe, dann fahre ich jetzt auch nächstes Wochenende fahre ich mal den Mont Ventoux hoch, danach das Wochenende den Galibier und dann, weil ich es noch kann, den Kronplatz am Wochenende danach. Weißt du, ist da nicht auch die Versuchung, okay, ich gebe mich mal solchen, ich will es jetzt eine Herausforderung, die klingt so hart, aber ich gebe mich mal solchen Geschichten hin?
Ja, klar. Und da bin ich auch jetzt noch am gucken, was es denn da so für verschiedene Tools gibt. Tax selber hat eine Trainingssoftware dabei mit Filmen, also die dir dann quasi die Strecke simulieren. Und muss man aber wieder Geld in den Topf werfen. Da bin ich jetzt noch am gucken, was es denn da so gibt. Es gibt dann Tools, wo man reine GPS-Tracks nachfährt. Also mit so Google Maps-Geschichten. Und dann gibt es aber eben auch Geschichten, wo man vielleicht ich sag mal, auch ein Video hat, was natürlich auch nochmal spannend ist und dich vielleicht auch eher unterhält, als jetzt nur auf einen GPS-Track zu kommen. Im Chat kommt gerade nochmal der Hinweis, Be Cool, also B-K-U-U-L, O-O-L. Ja, also da gibt's halt verschiedene Plattformen, Anbieter, auch andere Rollenanbieter, die dann so Tools oder Software haben. Da bin ich derzeit noch ein bisschen am Schauen. Will da auf jeden Fall mehr testen, klar.
Mhm. Genau, Be Cool hatte ich auch schon mal, ist schon mal an mir vorbei geflogen sozusagen. Video, habe ich mich jetzt gerade gefragt, okay, was ist aber beim Video, wenn du einfach, also weißt du, wenn ich mir jetzt, ich schneide mir im Sommer, ich fahre immer von Tour hoch und ich schneide mir eine Kamera auf den Helm, nimm das auf und du siehst das YouTube-Video und fährst dann, aber bist einfach viel schneller als ich. Diese Schere, die dann auseinandergehen würde.
Und dann muss das Video dann schneller gehen.
Das wäre natürlich der Idealfall, ne? Aber dafür musst du dann wahrscheinlich bei Taxas Geld einwerfen, damit du das dann hast. Aber das wäre zum Beispiel etwas, was ich mir eher noch vorstellen könnte, wenn ich jetzt unbegrenzte Geldmengen zur Verfügung hätte, dass mich das reizen würde als so eine Swift-Geschichte.
Ja, aber also ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine ziemlich intensive Vorbereitung für Rad am Ring sein könnte. Wenn es da eben zum Beispiel jetzt einen Videotrack gäbe, wo man eben die Runde eben nachfahren kann und das doch relativ realistisch.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Gedanke, ja. Zum Beispiel.
Also da bin ich noch am Schauen.
Warum quatschst du jetzt noch und sitzt nicht schon wieder auf der Rolle und übst für Rad am Ring? Haben wir das eigentlich schon gesagt, dass wir da sind?
Nee.
Sind wir überhaupt da?
Ich denke schon. Ich habe immer noch kein Ticket gezogen.
Ach so, ja, dann sprechen wir einfach nicht drüber. ja, aber dafür, genau, also für solche Geschichten ist das, sehe ich das auch so als gute Vorbereitung. Und, also wie gesagt, mich würde es mehr reizen, dann so nach dem Motto, okay, ich möchte alle Anstiege, wichtigen Anstiege der Tour de France mal fahren, fährt man das halt mal zu Hause, wenn man nicht jederzeit die Gelegenheit, da hinzukommen hat. Mhm. Ja, also das wäre sowas, was mich eher reizen würde. Ja, aber schön, dass das jetzt so. Also ich freue mich ja, wenn Leute viel Geld für so etwas ausgeben und dann auch zufrieden sind. Also ich finde es ja nichts schlimmer, als wenn man dann hinterher da sitzt und denkt sich, was für ein Dreck.
Was? Das stimmt. Nee, also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe jetzt eigentlich in den ersten Tagen, ich habe es noch nicht so viel genutzt. Ich habe es jetzt, glaube ich, ungefähr 14 Tage da.
Ja, sind doch schon 20 Stunden nach deiner Rechnung.
Im Januar, aber nicht im Februar.
Ja, ich habe es einfach mal zusammen. Ja, wollen wir so kleinlich sein.
40 Stunden, 40.
Ja, 40 Stunden im Januar, dann habe ich einfach gedacht, okay, in den letzten 4 Wochen dann auch 40 Stunden, davon 20 Stunden, das passt doch so ungefähr. Und wenn man mal, ich möchte mal wissen, wie viele Leute jetzt zu Hause einen Tax Neo Smart Dingsbums Gedöns haben und daran sagen können, dass sie in den letzten 2 Wochen 20 Stunden auf dem Ding gesessen haben. Muss man ja auch so sehen. Ich würde das schon als überdurchschnittliche Nutzung ansehen.
Habe ich ja auch nicht, leider. Das ist so ein bisschen, also muss ehrlich sagen, ich hatte so eine richtig schöne Motivation wirklich aus dem Januar und jetzt aber so mit Krankheiten, dann habe ich auch gemerkt, das ging eigentlich damit los, dass ich gemerkt habe beim Training morgens, wie schnell ich dann doch an meine Pulsgrenze komme oder wie der Puls nach oben schießt, relativ schnell. Ich habe gemerkt, dass ich dann doch 10, 15 Schläge höher liege plötzlich als an den Tagen davor. Und da war ich noch nicht krank, aber das war sozusagen eigentlich der Vorbote dazu.
Hast du überlegt, war es die Flasche Schnaps gestern oder war ich krank?
War der Schnaps.
Ja, war der Schnaps. aber das, jetzt ohne Flachs, das freut mich, dass sich diese Investition nicht irgendwie als Schuss in den Ofen herausgestellt hat. Und ich hoffe,
bisher. Ich
habe lange Spaß dran. Ja, klar, bisher. Ne, also du warst mit, sollst du noch lange noch Freude dran haben, aber auch nicht vergessen, draußen zu fahren. Das ist ja immer noch der Ziel des Ganzen.
Ja, ganz genau. Und das Schöne ist, die kann man ja auch ohne Strom nutzen.
Das wusste ich nicht.
Also klar, sie erzeugt dann jetzt keinen Widerstand und also nicht den Widerstand über die Rückkopplung. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre jetzt zu einem Radrennen, gerade jetzt Zeitfahrerrennen und will mich warm fahren, dann kann ich die Rolle quasi einfach mitnehmen, zusammenklappen und mich vorm Rennen quasi darauf auch nochmal warm fahren. Das ist auch nochmal so ein Nebeneffekt.
Ja. Aber da kannst du auch die Strecke schon mal abfahren. Da bist du auch warm.
Ah, ja, das ist schon was anderes.
Ja. Kennst du die Geschichte noch, als Jan Ulrich damals in dem Tiefkühlraum saß und sich warm gefahren hat? Mhm. Naja. An Jan Ulrich musste ich heute auch noch dran denken.
Heute musstest du an Ulle denken?
Ja. Als ich heute Morgen ein Brot mit Nutella gegessen habe, wie der Ulle damals die Nutella-Gläser immer in der Mikrowelle warm gemacht hat. Ja, die gute alte Zeit. Naja. Hoffen wir, dass es ihm gut geht, dem alten Schlucker. Wo waren wir hier? Also, Tax läuft super. Eine Frage hätte ich noch gehabt. Hat das irgendwie besondere Auswirkungen auf die Kette? Also, aber das weißt du jetzt wahrscheinlich nach den 20, 40, was weiß ich, wie viele Stunden noch nicht, ne? Ich habe mich gefragt, ob die Kettenlängung, ob die sich genauso lenkt wie auf einem Fahrrad draußen oder ob die Beanspruchung der Kette eine andere ist. Hast du dir offensichtlich noch keine Gedanken drum gemacht?
Nee. Also, über was man sich natürlich Gedanken machen könnte und sollte vielleicht, ist das Thema Kassette. Also überhaupt so diese, das Thema, nutzt man die Kassette, die man vielleicht auch sonst auf dem Rennrad fährt oder so.
Die Übersetzung meinst du oder
die Kassette? Die Kassette und die Abnutzung, und dann läuft sich ja Kassette und Kette immer so ein bisschen aufeinander ein.
Entschuldigung, ich war jetzt, glaube ich, auf dem falschen Fall. Du meinst, ob man die Kassette vom normalen Laufrad abnimmt und draufsetzt, oder ob man, das hast du gemeint jetzt, und ich meinte einfach, ob man gleiches Modell, gleiche Übersetzung nimmt. Nee, du meinst das gleiche Modell, also die gleiche Kassette.
Genau. Weil es ja durch die Abnutzung fährt sich das ja ein bisschen aufeinander ein, und wenn du dann zum Beispiel eine abgenutzte Kassette hast und sagst, die muss ich jetzt mal tauschen, und nur die Kassette tauschst und nicht die Kette, dann passiert es ja, dass dir quasi die Kassette oder dass die Kette meist durchrutscht, überspringt, nicht gut greift. Also man muss beides dann tauschen.
Ja, ja.
Was andersrum ja, also sozusagen Kette tauschen und Kassette noch lassen, wiederum geht in der Regel.
Ja, da gibt es ja die verschiedensten, Glaubensrichtungen. Also ich habe es meistens so gemacht, dass ich die Kette getauscht habe und dann zur Halbzeit die Kette tauschen und beim zweiten Kettentauschen auch die Kassette tauschen. Mhm. Damit bin ich eigentlich so immer ganz gut gefahren.
Und ich, also meine Erfahrung ist halt, ich fahre ja Campagnolo, und ich habe so das Gefühl, dass diese Abnutzung eben deutlich geringer ist als das, was ich zumindest aus dem Mountainbike-Bereich Shimano kenne. Ich kann das jetzt mit Rennrad nicht vergleichen. Von Shimano. Aber das Zeug hält ewig. Und ich habe jetzt einfach, also die Kette, die ich drauf habe, die habe ich, lass mich überlegen, die habe ich letztes Jahr mal getauscht am Rennrad. Und die die Kette vom TT-Bike, die habe ich ja also vor 2 Jahren aufgezogen, und die hat 150 Kilometer weg oder so. Also nix. Und ich fahre jetzt, hatte noch eine neue Kassette rumliegen und fahre jetzt quasi eine komplett neue Kassette damit. Und habe mit beiden Bikes überhaupt keine Probleme.
Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass das so ein bisschen Glückssache ist. Also dass es gerade irgendwie passt. Weil ich habe, bei mir ist es auch immer so, also ich habe im Moment zwei verschiedene Laufräder im Einsatz. Und bei dem einen war es so, dass vielleicht die Kassette so 2000 Kilometer runter hatte, und das neue Laufrad, eine neue Kassette drauf, und das funktioniert aber alles einwandfrei auch miteinander. Also, aber ich glaube, bei Shimano ist das, also habe ich noch nie Probleme irgendwie gehabt. Ja. Aber wir haben jetzt hier auch noch eine Rückmeldung bekommen aus dem Chat irgendwie so, dass welcher war das jetzt? Verdammt, ich habe hier zu viele Fenster auf. Ich verwirre mich selber. Kennst du das? Das bei einem Turbomoin von Elite, also Elite habe ich auch meinen Rollentrainer, dass sich die Kette ganz normal lenkt, wie sonst auch immer. Mhm. Und dass das alles überhaupt gar kein Problem ist.
Ja. Es sind auch so Sachen mit dem Rollentrainer. Also, wo ich überrascht bin, ist, dass ich doch mittlerweile auch mal so im Stehen sprinten kann. Auf der Baller.
Ja.
Klingt vielleicht absurd, der Gedanke erstmal. Aber es ist, dadurch, dass das Rad ja eingespannt ist, ist sozusagen so ein Sprint doch eine andere Bewegung oder so ein Wiegetritt.
Ja, aber das passt halt nicht zu meinem Rollenanwendungsfall, den ich bisher hatte. Weißt du, ich habe da einfach nur stumpf irgendwie stundenlang getreten. Und da sind so Zwischensprints, war für mich irgendwie nie so relevant.
Naja, wir haben immer Sprints am Morgen.
Ja, ihr Swifter, ihr Swiftet da was durch die Gegend. Ne? Das ist auch was ganz, das ist eine ganz eigene Welt. Ne? Da sprintet ihr um Leib und Leben, Ruhm und Ehre, Pater und Paterchen. Also das ist eine. Aber nee, also Sprint brauchte ich bis jetzt nicht. Und ich habe nur einmal gesehen, das hat mich relativ beeindruckt, so eine freie Rolle mit, wie jemand darauf gesprintet ist, auf der Eurobike, ein Video oder ein Film davon. Das fand ich wiederum beeindruckend. Brauchst du nicht eigentlich noch eine freie Rolle? Ich glaube, da kannst du das Zeitfahrrad noch besser drauf einstellen.
Also, ich sag mal, ich glaube, ich habe jetzt genug Ausrüstung.
Ja, aber es wäre eigentlich schon wäre es die vernünftigere Lösung. Ich glaube, da kann man das Zeitfahrrad noch besser drauf einstellen.
Nee, was ich immer krass finde, ist Alexander Christoph, der Profi, der ja aus der Wange kommt. Wenn der trainiert zu Hause auf der Rolle, dann sitzt er in der Garage und auf einer freien Rolle und hat einen großen Spiegel vor sich. Also da ist nichts mit Zwift und da ist nichts mit hier Hightech-Rolle und so. Nee, freie Rolle vorm Spiegel in der Garage.
Ich kenne auch jemanden, der hat immer vorm Spiegel, und zwar vor sich und neben sich, den Spiegel stehend gehabt. Und der hat das gemacht, um seinen Tritt zu kontrollieren und die Haltung zu kontrollieren. Und hat immer darauf geschworen, dass das wohl so das Beste ist, um sich selber im Blick zu haben, im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes. Hat er immer propagiert und hat es auch sehr lange gemacht. Ja, leider Gottes ist überfahren worden. Aber das ist jetzt ganz was anderes und Unschönes. Aber Alexander Christoph, ich glaube, ich habe auch mal ein Video gesehen. Der hat auch so
Instagram.
Weiß ich nicht, der hatte so ein ich habe echt Wortfindungsschwierigkeiten seit der Geltung, nicht Propeller. Wie ist ein Propeller, der rumsteht?
Ventilator?
Ein Ventilator da immer vor sich stehen gehabt, ne? Kann das sein?
Ja, ohne Ventilator ist es, also ohne Ventilator drin auf der Rolle zu fahren, ist Selbstmord.
Habe ich nie gehabt.
Also du hast nicht trainiert, oder?
Ja, doch, klar.
Ja, aber läuft ja nicht die Suppe.
Ey, ich habe das oben auf dem Dachboden damals gemacht und da ist links und rechts das Fenster auf und hat es durchgeweht. Ich hab mich trotzdem noch den Elementen gestellt, im Gegensatz zu euch Ventilatoren-Freaks. Nee, das war schon richtig so. Aber jetzt stelle ich mich noch mehr den Elementen, um mal weiterzukommen hier in unserem Fachprogramm für den kundigen Radfahrer. Wann war's? Wann haben wir das erste Mal über die Jacke gesprochen, wo ich dich überreden wollte, die andere zu kaufen? Weißt du das nochmal? Im Januar? Bist du eingeschlafen?
Nee, du redest so kryptisch. Also wir haben schon öfters über diverse Jacken gesprochen.
Ach so, ja, das stimmt. Aber privat, weißt du, so nicht hier im Publikum, also nicht vor Publikum, im Publikum sitzen. Im Ausverkauf. Also ganz einfach. Ich habe festgestellt, ich habe da nochmal drüber nachgedacht in letzter Zeit. Ne? Ich glaube, mein Garmin ist dein Rafa. Nee, umgekehrt. Also was Garmin für dich ist, Rafa für mich. Ich habe aber auch noch so viel Sachen.
Was lieber?
Nee, eigentlich im größten Teil ja, aber eigentlich bin ich ja mit den meisten Sachen sehr, sehr, sehr zufrieden. Vielleicht mal vorab eine Sache dazu. Wir haben von Rafa noch einmal haben wir was geschickt bekommen. Ich habe was geschickt bekommen. Ansonsten sind das auch alle Sachen, die ich hier besprochen habe, selbst, und das ist noch nicht besprochen, selbst gekauft. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir dafür bezahlt werden, dass wir das besprechen und dass wir das gut finden oder auch nicht gut finden. Genauso wie der Markus auch seine Taxrolle selber gekauft hat.
Ja.
Ich hatte da letztens eine Konversation, weil es war keine Diskussion oder keine, nicht böse, aber mit jemanden und über ein Kleidungsstück, und da dachte ich mir, das sage ich einfach mal so. Also das ist alles, wenn wir etwas geschickt bekommen, dann erwähnen. Also ich erwähne das immer, du auch, oder?
Ja.
Also ich glaube schon. Kann mich jetzt nicht erinnern. Also dann würden wir das erwähnen, und das wird aber, glaube ich, jedenfalls nicht unsere Meinung dazu ändern, wenn scheiße ist. Ich glaube, wir haben einmal was geschickt bekommen, das habe ich nicht besprochen, weil es richtig schlecht war. Aber da tat mir die Leute so leid, da habe ich es dann auch nicht gesagt. Aber ansonsten, wenn wir etwas geschickt bekommen, dann sagen wir das zumindestens. Und alles andere, auch wenn es von Rafa ist, haben wir selber gekauft, weil wir es gut finden oder nicht gut finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben über Jacken gesprochen, wir zwei privat. Und ich habe aufgrund von Umständen mir gedacht, ich gönne mir etwas und habe mir eine Jacke gekauft. Und dann habe ich direkt gesagt, du sollst dir die andere kaufen, damit wir zumindest beide besprechen können und uns ein Meinungsbild machen können. Und zwar war es, das Problem ist einfach jetzt, um abzuschweifen, die gibt's jetzt in der Form nicht mehr. Also ich könnte jetzt auch keinen Link irgendwo hin posten und sagen, hier, die Jacke ist es, sondern nur vielleicht irgendwelche Tests von anderen Leuten von vor Ewigkeit. Aber ich kann jetzt euch keinen Link schicken und sagen, hier, das ist sie, sondern ich kann nur darauf verweisen, dass ich das unter Produkttests am Wochenende einfliegen werde. Jedenfalls ist es die Rafa Hardshell Jacke. Also so, ich glaube.
Ist das für ein Nachfolgemodell?
Nee, nicht. Also noch nicht, nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die das jetzt quasi mit zu der Wintersaison haben auslaufen lassen und dann zum nächsten Wintersaison etwas rausbringen. Okay. Im Moment gibt's weder die Softshell, die ich dir andrehen wollte, noch die Hardshell zu kaufen. Also ich glaube, die Softshell vielleicht noch so als Restbestände in XS. War mir ein bisschen zu klein.
Was? Zu klein?
Ja, ich bin ja lang. Ne? ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie da gekauft und im Ausverkauf natürlich, weil sonst ist das auch finanziell für mich manchmal etwas schwer zu stemmen. Oder gerade für mich. Und ja, also habe jetzt so eine Jacke. Und bin echt glücklich. Also, ich hatte sie kurz vor der letzten Sendung gekauft, habe mich schon einmal hingelegt damit, dachte mir, scheiße. Und habe mich dann aufgerappelt, da kommen wir später auch noch zu mit dem Hinlegen, habe mich aufgerappelt, habe geguckt und sie hatte wirklich ein minimales Loch. Und dafür, dass ich über den Asphalt geschrubbt bin, ist so ein Loch von, ich sag mal, einem halben Millimeter Größe ungefähr, finde ich an der Außenhaut absolut in Ordnung. Also da habe ich echt schon geflucht und dachte, scheiße, jetzt hast du echt die ganze Kohle in den Sand gesetzt oder auf die Straße gelegt. Um es zu beschreiben, es ist eine sehr, sehr einfach gehaltene Hardshell-Jacke.
Also es ist nix. Sag mal was zu Hardshell.
Hardshell? Kann ich nichts zu sagen. Ich habe nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Hardshell und Softshell ist. Weißt du es? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe eine Softshell-Jacke von Mavic und sie ist ein bisschen steifer, würde ich es mal einfach sagen, so von der Struktur her. Also von dem, also ich kann sie jetzt nicht hinstellen, in die Ecke stellen, aber ich glaube, sie besteht aus drei Lagen Material. Sie hat keinerlei Belüftungsschlitze, Reißverschlüsse, die man aufmachen kann oder andere Möglichkeiten. Es ist eine ganz, ganz, also die bietet nichts. Also eigentlich bietet die Jacke nichts. Das klingt jetzt sehr hart, aber sie hat einen Reißverschluss zum Auf- und Zumachen. Sie hat hinten drei Taschen, wie man es von so einer Jacke halt kennt. Ich glaube, es ist auch noch eine Reißverschlussjacke-Tasche dabei. Müsste ich eigentlich mal schnell nachgucken. Eine Reißverschlusstasche mit dabei. Ach, ich guck mal kurz, das macht mich halt irre. Du kannst mal weiter erzählen.
Über deine Jacke oder was? Also, der Christian mit daher. Lässt er mich hier einfach hängen und gehe jetzt seine Jacke,
so, da bin ich wieder.
Über die ich jetzt reden soll.
Ja. Sie hat eine kleine Reißverschlusstasche, also ne, dieses typische. Wo jetzt typische,
am hinten oder
genau. An
der Seite irgendwo?
Nein, nicht Seite. Seite ist gar nichts. Nichts. Hat hinten so eine typische kleine Reißverschlusstasche. Drei Taschen. Was dir gefällt, in den Taschen sind unten Löcher. Das heißt, wenn es raus, wenn es regnet, dann
läuft's durch.
Läuft's durch. Hat so ein Schlaufenband, um sie festzuzurren, gegebenenfalls. Und sonst hat diese Jacke nichts.
Wie ist denn die oben am Kragen?
Schön.
Ist die jetzt eher also ein bisschen höher oder ist die?
Ja, die ist hoch. Die ist also wirklich da. Also ich glaube, wenn ich die Beschreibung oder den Text von früher sozusagen noch im Kopf habe, stand da irgendwie so The Workhorse oder so. Also das ist wirklich die die Jacke, die man, die für die widrigen Umstände sind. Und da ich ja so ein kleines Weinerchen bin und immer so gerne friere, ist das für mich jetzt so dann die normale Jacke. Ne? Also damals die Imagebilder waren hier im tiefsten Schnee und keine Ahnung, damit sind die gefahren. Das heißt, für mich ist die jetzt genau richtig.
Sind die Bündchen am Ärmel?
Das sind so komische. Also die sitzen eng. Also die sitzen genau richtig eng. Die sind abgeschlossen mit so, Ja, sind das so Gummibündchen oder so? Auf jeden Fall dicht. Also sie sind echt dicht. Da kommt keine Luft durch. Und da kommt keine Luft durch, ist auch genau das richtige Stichwort. Die ist auch wirklich luftdicht. Also vielleicht mal von der anderen Seite aufgezogen. Also seit ich diese Jacke habe, bin ich, glaube ich, damit habe ich die fast jeden Tag angezogen, um damit die 10 Kilometer zur Arbeit zu fahren. Einfach auch, um die mal zu testen, so unter verschiedenen, ne, unter verschiedenen Temperaturbedingungen und was man anhat darunter. Ne, wie man das dann halt so macht. Das heißt, ich kann wirklich jetzt so Blicke zurück auf gut, wann haben wir die letzte Sendung aufgenommen? Sagen wir mal so 5 bis 6 Wochen. Und in diesen 5 bis 6 Wochen habe ich sie, glaube ich, 3 oder 4 Tage nicht angehabt, weil ich entweder mit der Bahn gefahren bin, aus Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, oder weil es zu warm war. Das ist sozusagen der einzige Vorwurf, den man der Jacke machen kann. Und zwar, es muss echt kalt sein. Also das ist eine Jacke, ich musste oft schon denken, dass die perfekte Jacke für dich sein müsste. Weil, also ich bin manche Tage bei so Temperaturen von 5, 6 Grad, habe ich keinen Pulli drunter, also habe ich nur 2 T-Shirts angehabt, so normale Trage Baumwoll-T-Shirts unter dieser Jacke, weil es sonst zu warm geworden wäre. Und das fand ich schon echt beeindruckend. An manchen Tagen im Regen ist es so eine Beschichtung drauf, also so eine regenabweisende Beschichtung. Das heißt, man sieht dann halt so die Tröpfchen da sitzen und wenn man den Arm runternimmt, wie sie sich sammeln und weglaufen. Also die ist halt auch wasserdicht und ich habe auch nicht gemerkt an irgendwelchen Stellen, dass das Wasser durchgekommen wäre. Du sagst ja immer, Wasser findet seinen Weg auf jeden Fall. Wenn ich jetzt damit 3 Stunden irgendwie durch strömenden Regen gefahren wäre oder damit in den Pool gesprungen wäre, dann wäre sicherlich Wasser durchgekommen. Aber bis dato konnte ich jetzt noch nicht, also so auf normalem hier ein bisschen Spurregen und ich muss jetzt nach Hause und fahre ich jetzt mit dem Fahrrad oder nehme ich doch die Bahn, weil es regnet. In solchen Situationen, wo ich dann doch irgendwie mit dem Fahrrad gefahren bin, habe ich nichts gemerkt. Die einzige Situation, wo es ein bisschen feucht wurde, war halt, wenn es echt dann doch zu warm war. Ne? Also das ist halt, das ist echt so die Go-To-Jacke jetzt für mich, für Temperaturen, keine Ahnung, so 8 Grad und weniger. Und wenn 8 Grad sind und ich ziehe die Jacke an, dann kann ich da drunter auch nur einen dünnen Base-Layer anziehen. Und dann ist
nackig gut. Sein.
Ja, nackig traue ich mich nicht ganz, weil es könnte immer noch sein, dass ich mal wieder umgefahren werde und dann erkläre das mal dem Sanitäter, dass du so unterwegs bist. Machen Sie den Mann frei. Stell dir das mal vor. Du kommst als Sanitäter hin und da sitzt und liegt so ein Typ. Ne? Blutet vielleicht so am Kinn und dann machen die so die Jacke auf und dann hat er nichts drunter. Außer dem Pulsmesser. Puls hat er noch. Nee, also das würde ich nicht machen, aber so mit einem normalen, einfachen Baselayer drunter kann man bei 8 Grad schon fahren. Und das fand ich sehr, sehr. Ich hasse ja diese Odysseen, dass man im Winter irgendwie 1000 Schichten, ich weiß, du bist Fan davon, aber so 1000 Schichten, das Anziehen nervt mich so einfach.
Ja.
So lange, ne?
Och. Und das Packen. Also das hatte
ich. Und das Waschen.
Nee, das Packen. Ich hatte ja, als ich am Sonntag draußen unterwegs war, ja, bin ich ja nicht bei mir zu Hause los, sondern ich bin woanders hingefahren und bin von da aus losgefahren. Dann fängt, okay, brauchst du Handschuhe? Welche Handschuhe? Und irgendwas für den Hals und für den Kopf und einen Helm? Und wie viele Schichten Klamotten nimmst du mit? Und dann packst du noch die Jacke vorsichtshalber ein? Und das ist, ja, anstrengend.
Genau, und so ist es halt, war es jetzt wirklich so, dass ich zumindest jetzt für den Oberkörperbereich, was wie im Sommer, ne? Also du ziehst halt deine Hose an, ziehst den Baselayer an und dann ziehst du halt kein Trikot drüber, sondern ziehst die Jacke an und dann war gut. Das empfand ich schon als sehr, sehr angenehm. Und vor allen Dingen, wenn du auch weißt, okay, wenn es jetzt wirklich noch sehr, sehr, sehr viel zu warm wird, dann kannst du die Jacke halt noch ein bisschen aufmachen oder mehr oder weniger auf. Aber das war schon, also man muss auch sagen, ursprünglich der normal aufgerufene Preis, ich möchte nichts Falsches sagen, aber lag, glaube ich, bei 310 Euro, was natürlich jetzt auch echt eine Nummer ist. Und im Ausverkauf war es dann jetzt nochmal deutlich günstiger und da konnte man das doch eher verantworten. Für 310 Euro kann man halt auch, finde ich, so in Bezug auf Wetterschutz und Temperaturschutz und so weiter und so fort, ne, das ist jetzt nicht mal eben so mitgenommen. Und ich hoffe, dass das Global Warming sich auch ein bisschen legen wird, dass es hier nicht so warm wird, dass ich die Jacke nur irgendwie 3 Wochen im Jahr benutzen kann, weil dafür ist sie auch zu schade. Aber jetzt für so einen Fall wie dich, wo es echt lange und viel kalt ist, oder für Leute, die irgendwie in anderen Gegenden in Deutschland wohnen, wo es halt windig ist oder so, ob eine Jacke 310 Euro wert ist oder wer weiß, was im nächsten Winter aufgerufen wird, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber zumindestens, wenn man jetzt mal den Preis außen vor lässt, kann ich diese Jacke eigentlich wirklich nur empfehlen. Also es war, ich bin echt sehr über, vor allem als ich die aufgemacht habe und dachte so, was ist das denn? Also weil, klingt blöd, ne? Aber man erwartet ja, wenn man auch vielleicht weniger dann bezahlt hat, aber mal andere Leute haben so viel Kohle dafür gegeben und dann denkt man, okay, die ist jetzt bestimmt total dick oder so, ne? Damit sie warm ist. Und dann kriegt man aber so ein echt dünnes Hemdchen oder Jäckchen. Ein Jäckchen trifft es, glaube ich, gut. Und die schafft das aber trotzdem. Und da war ich wirklich sehr, sehr angenehm überrascht.
Was hast du jetzt bezahlt im Schlussverkauf?
Ich müsste lügen, wenn ich es wüsste. Ich glaube, es waren 150 oder 180 Euro.
Okay.
Also das ist aber auch bei mir für so etwas wirklich dann die obere. Also nee, ich habe auch für andere Kleidungsstücke schon mehr ausgegeben. Das muss man jetzt auch ehrlich sagen. Aber für eine Jacke...
Ja, bei Rafa wird es ja nicht mal die neue Hose kriegen.
Für 180 Euro kriegst du auch nicht die alte Hose. Das ist das Problem. Nee, aber ich will es, glaube ich, anders formulieren oder anders versuchen, irgendwie zu rechtfertigen vor mir und anderen. Ich weiß nicht, ob ich für das gleiche Geld woanders eine bessere Jacke gekriegt hätte.
Ja, das ist so. Immer so, also die Frage ist ja bei Rafa eh, warum greift man zu der Marke? So wie du die Jacke beschrieben hast, ist sie jetzt, hat sie jetzt keine Details, wo ich sage, die sind extrem pfiffig und die würden mich zu einem Kauf reizen.
Ja.
Also es ist so, ich sag mal, von der Ausstattung der Jacke her grundsätzlich so eine Standardgeschichte. Und dann ist so eher die Frage, okay, Material, ist das vielleicht der Unterschied? Ist es vielleicht Garantieabwicklungen, die mich dazu verleiten, oder ist es Design? Also.
Und da hast du ein paar Sachen angesprochen, die mich, wo ich dann sage, okay, das stimmt. Garantieabwicklung, alles, was ich da bisher da an Erfahrung gemacht habe, war sehr, sehr beeindruckend gut. Ja, also sei es, dass Sachen repariert wurden, wenn sie mal ein Loch hatten, sei es, dass Sachen ausgetauscht wurden, weil ich ein Problem verursacht hatte, oder was war denn das dritte? Also ein Reißverschluss wurde mal repariert, beziehungsweise dann komplett ausgetauscht, was ich jetzt nach 3 Jahren auch nicht irgendwie so normal finde. Ja, also wenn nach 3 Jahren ein Reißverschluss kaputt geht, dass dann das komplette Ding ausgetauscht wird. Ich hatte einmal was in Bezug, was hatte ich denn? Weiß ich nicht, jetzt mit dem Reißverschluss? Ach so, und dann mit 2 Hosen, die wurden direkt ausgetauscht, ohne mit der Wimper zu zucken, wegen eines Problems. Also da ist schon sehr viel, sehr, sehr, also das bezahlt man irgendwo mit da. Ne? Und ich weiß auch, klar, dass wenn jetzt irgendwie an der Jacke, ich habe auch geguckt, als ich gestürzt bin, klingt blöd, aber als ich hingefallen bin, dachte ich so, boah, scheiße, jetzt, ne, hast du so ein etwas teureres Ding eine Woche und jetzt hast du einen riesen Riss drin. In dem Moment hatte ich dann aber auch schon so den Gedanken, na gut, schick es halt dahin, die reparieren das. Ne? Also das gehört ja halt auch dazu, dass das immer repariert wird. Das zweite war das Design. Ja, also auch. Aber das, ich glaube, das ist halt, weil das Design so schlicht ist. Also jetzt nicht irgendwie, Castelli ist manchmal ein bisschen zu auffällig, Assos, sage ich jetzt gar nichts zu. Das Design gefällt mir und, aber was ich auch so da sagen muss, bis jetzt bin ich von einem, wie soll man sagen, von einem Gegenstand, einem Kleidungsstück. Ich war einmal mit einem Ding nicht ganz so zufrieden am Anfang, habe dann aber später gerafft, wofür es eigentlich da ist und dann war es wieder okay. Aber ansonsten bin ich von den Sachen halt noch nie enttäuscht worden. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und wenn du weißt, okay, bei dem Bäcker gehe ich jetzt, gehe ich ein Brötchen holen, das ist gut, dann hole ich jetzt noch ein Baguette, dann das war gut. Und dann hole ich am Sonntag noch den Kuchen, der war gut. Wenn ich mir dann mal etwas richtig Gutes gönne, ne, und hol mir, möchte zu meinem Geburtstag mir eine Torte bestellen und ich weiß, der hat Torten, dann hat der einfach bei mir so einen Vertrauensvorschuss sich erarbeitet, dass ich sage, okay, warum soll ich jetzt woanders hingehen, eine Torte kaufen, wenn ich da weiß, dass es da bisher alles gut war. Das ist, glaube ich, so, klingt blöd, immer so ein Vertrauensvorschuss, den man sich bei mir zumindest da erarbeitet hat.
Klar, und ich finde auch diese...
Boah, das also fand ich... Aber kann ich mich mal... lobst du mich mal bitte? Der Vergleich mit der Torte gerade war doch echt fantastisch.
Ach, das war fantastisch.
Du musst mich selber loben.
Entschuldigung. Nee, aber diese Markenverbundenheit ist, denke ich, eine Sache, die man vielleicht ungern zugibt. Wenn man sich sozusagen... man ist ja nicht objektiv. Also man liebt vielleicht eine Marke und kauft die und trägt sie, ohne sozusagen einen kritischen Blick zu haben. Aber ich denke, das ist eine Geschichte, der wir uns ganz, ganz oft begegnen und die ich auch völlig in Ordnung finde. Also es soll ja Spaß machen, es ist ein Hobby. Und das auch nochmal, ich habe das ja schon mal irgendwann gesagt, ich bin froh, dass ich für mich selbst entscheiden kann, was ich fahre. Mir tun manchmal die Profis leid, die alles gestellt bekommen und dann fahren müssen, was der Sponsor zur Verfügung stellt, obwohl das vielleicht irgendwie wenn ich mir so an die Teampräsentation von Tinkoff Saxo, die Trikots.
Ja.
Also Sagan ist da, glaube ich, der Einzige, der irgendwie lachend aus der Nummer rauskommt.
Ja, der kann halt auch über sich selber lachen. Ja, wobei Profis finden auch manchmal ja eine andere Wege. Also ich weiß zum Beispiel, oder es geht das Gerücht um, oder das, also zum Beispiel die Gabba-Trikots von Castelli. Was ich zum Beispiel auch sagen würde, wenn du mir jetzt mal sagen würdest, wegen Markenverbundenheit, wenn du mir jetzt das Shadow-Trikot von Rafa hier legen würdest und das Castelli Gabba, dann würde ich das Castelli nehmen, weil es einfach, weil ich glaube, dass die über einen längeren Zeitraum sich da so ein bisschen die Technologie sich erarbeitet haben. Aber die Castelli, die Gabbas waren ja eine Zeit lang auch im Profi-Peloton von vielen getragen, die kein Castelli eigentlich laut Ausrüster haben sollten, durften und haben es dann schwarz abgeklebt. Genauso mit Laufrädern und Reifen und so. Also da finden, oder auch, es gibt schon lange das Gerücht, dass viele Profis sich die Einsätze, also die Sitzpolster, dass die mit ihren normalen Hosen, die sie haben, die Einsätze rausnehmen lassen und sich bei Assos-Polster reinnähen lassen. Also es gibt da auch für Profis, ob das stimmt oder nicht, mag ich mal dahinstellen, aber auch für Profis gibt es da Wege, wie man so ein bisschen sich das gemütlicher machen kann.
Aber so, also du verstehst sozusagen meinen Grund.
Absolut, absolut.
Aussage.
Ja, klar. Also ich möchte mich auch nicht auf ein Lampre-Trikot in Pink auf dem Merida-Fahrrad setzen. Also das, klar, würde ich auch machen, wenn man mir das Geld gibt und ich dann Profi wäre, aber du weißt auch da, was ich meine. Ja, klar. Und also das Problem ist, dass wir nicht die gleiche Größe haben. Ich würde dir jetzt zum Beispiel gerne mal einfach mal so für eine Runde geben und sagen, probier die mal aus. Das ist so, dass man in Blogs schon öfter gelesen hat, ich würde gerne mein Traumbike mal ausprobieren oder Fahrrad testen. Mit Klamotten geht das ja auch nur so schwer. Aber da muss ich die halt auch loben oder möchte ich sie loben. Du kannst zum Beispiel diese Classic Softshell, war das, glaube ich, die es jetzt auch nicht mehr gibt. Die konnte man sich für 30 Tage kommen lassen, ausprobieren. Und wenn sie einem nichts zugesagt hat, dann hat man sie nach 30 Tagen zurückgeschickt. Und man konnte sie testen und nicht gefallen, ist okay, geht sie zurück. Also das finde ich ist so eine faire Geschichte, genauso mit den mit dem Hosen und dem Trikot von dieser Classic Line 30 Tage testen und dir sagst nicht zu, alles klar, schickst zurück und es wird dir erstattet ohne Wenn und Aber. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie schwierig das wirklich ist und ob das auch wirklich so gemacht wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Versprechen so einfach auf der Webseite steht und es wird da nicht eingelöst. Vielleicht wäre das was für den nächsten Winter dann, finde ich mal zum Ausprobieren.
Ja, ich habe da immer so ein schlechtes Gewissen, sowas, aber...
Ich weiß, was du meinst, aber andererseits, wenn der Hersteller damit wirbt, ich meine, beim Auto kannst du ja auch das im Autohaus, kriegst du ja auch ein Auto zum Testen, ne? Also da kannst du... In dem Fall, weißt du, es gibt genug Leute, also ich habe es ja gehabt im Webshop, es gibt genug Leute, da weiß man, die haben etwas ausprobiert und haben es zurückgeschickt. Oder die haben sich ein Werkzeug bestellt und haben es hinterher zurückgeschickt und haben es benutzt. Ne? Und wenn der Hersteller sogar damit wirbt und es anpreist, dann, also wenn der Hersteller es selber, dann hat er es auch eingepreist.
Klar, und das ist bei Rafa, da ist ja die Frage, wo kommt der Preis her oder was rechtfertigt diesen Preis? Und genau. Wenn eben quasi der Service ringsherum stimmt und man weiß, okay, das ist den bezahle ich quasi, aber dafür stimmt er auch, dann kann das auch ein Kaufargument sein, für sich selber zu sagen, okay.
Genau. Ja, so sehe ich das. Und wenn ich dann halt irgendwie von, angenommen, ich kaufe jetzt ein Produkt für 100 Euro, davon gehen dann 50 Cent irgendwie dafür, dass andere Leute auch mal was ausprobieren können und hinterher zurückschicken können, ja, dann ist das halt so Firmenpolitik, das kaufe ich dann auch mit. Ne? Und deswegen, sehe ich das mit dem, in diesem Falle zurückschicken, gar nicht so kritisch. Also da, die werben damit, das ist ein Angebot von denen und da kann man das auch machen.
Ja. Mhm. Aber nochmal zurück, du bist zufrieden mit deiner Rava Hardshell?
Ja, ich muss jetzt nur irgendwo hinziehen, wo es kälter ist, ne? Das ist mein Problem. Ich hoffe, ich verspreche dir mir einiges von der Wohnung in Nippes, ne? Da wird vielleicht ein rauerer Wind oder so als hier in Sylt. Aber nee, also ich bin vollkommen zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich 300 Euro dafür ausgegeben hätte, aber ich aber auch wenn ich 300 Euro jetzt dafür ausgegeben hätte, ich bin einfach mit diesem Produkt sehr, sehr, sehr zufrieden. Also alleine, dass ich gestürzt bin, mit der Jacke ist alles in Ordnung, dass ich, seitdem sie hier ist, in den 6 Wochen irgendwie sie fast jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit gehabt habe, damit ich nicht friere. Ich war immer zufrieden damit. Das sind halt so, ja. Einmal habe ich die alte Softshell von Mavic angezogen, als ich gefahren bin, weil ich die neue nicht dreckig machen wollte. Also alleine das ist ja auch schon so ein Gedanke, wo ich mal, okay, ich möchte jetzt schon schonen, dann scheint es mir sehr zu gefallen. Also ich habe mich keine Sekunde darüber nachgedacht, sie zurückzugeben.
Das ist gut. Aber sag mal, du bist gestürzt.
Warte, wir müssen was trinken. Was ich noch erwähnen wollte, in dem Zusammenhang, das ist ja nichts für dich, weil du magst ja keine langen, kurzen Hosen und Beinlinge. Aber weil ich ja beim letzten Mal habe ich die Hardshell ja schon so angeteasert, oder? Hatte ich das nicht gemacht? Mhm. Beim nächsten Mal spreche ich dann über die Hose dazu. Hm? gestürzt. Aber das ist doch ganz in unserem Ablaufplan ganz woanders. Das bringst du jetzt hier alles durcheinander.
Na, aber ist das nicht so die Überleitung schlechthin?
Zum Werkstattleben?
Nee, zum Sturz.
Okay, dann ziehen wir das jetzt vor. Mann, sind wir verrückt. mich hat es eigentlich zweimal erwischt. Deswegen, also als ich das eingetragen habe in unseren Ablaufplan, da war ich jetzt einmal gestürzt.
Ach, deswegen auch die Einzahl noch.
Genau.
Nee, ich muss das ja gleich mal ändern. Stürze.
Ja, genau, Stürze. die Stürze selber sind gar nicht so spektakulär. Beim ersten Mal hat es mich im Dunkeln, wollte ich von der Straße auf den Bürgersteig, auf den Radweg hoch. Und mal wieder war der Bordstein höher, als ich dachte. Und ich habe den zu schräg genommen und bin dann abgeflogen. Ja, also so seitlich an den Bordstein ran, ratsch, 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 ratsch und rechts runtergekippt. Ärgerlich, Knie ein bisschen auf, Schulter tat mir auch, glaube ich, weh, aber nichts Schlimmes.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gerade so ein Déjà-vu. Hast du das nicht schon
mal? Ja, das hatte ich letztes Jahr im Oktober, November auch schon mal. Genau das Gleiche. Ich weiß nicht, Bordsteine sind nicht...
Wie ist denn das so mit Lerneffekt? Also
nee, null.
Learning by doing. So.
Völlig lernresistent bin ich, hat man mir schon in der Schule gesagt. Sturz schieben wir jetzt auch direkt beiseite, was mich echt gewundert hat oder in dem Moment... auch ein bisschen gefreut hat. Die Frau, die hinter mir fuhr, hat direkt angehalten, hat sich erkundigt, ob alles okay ist. Ein Mensch kam aus dem Haus rausgelaufen und hat sich erkundigt, ob alles in Ordnung ist. Und eine andere Frau noch, die wahrscheinlich vor mir gefahren ist, ist circa 100 Meter weitergefahren. Im Kreisverkehr hat sie gedreht, gewendet und ist wieder zurückgekommen. Und hat auch angehalten, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Und keiner von den dreien, also vor allem nicht der in seinem Wohnzimmer saß, hatte in irgendeiner Form was damit zu tun oder geschweige denn eine Schuld gehabt oder so etwas in der Richtung. Und da habe ich so, als ich dann auf dem Nachhauseweg war, dachte ich, Mann, drei wildfremde Menschen, die sich jetzt hier doch um einen kümmern und davon zwei Autofahrer, denen man ja sonst immer so eine Gleichgültigkeit gegenüber Radfahrern nachsagt. Da habe ich mir gedacht, das musst du dann auch direkt mal im Podcast erzählen, weil so oft schimpfen wir über Autofahrer. Aber das fand ich dann auch eine Sache da, wo ich so irgendwie dachte, das kann man ja auch mal erwähnen. Ja, also das fand ich irgendwie sehr, sehr nett. Muss man mal so
ganz sagen. Ist die Frage, ob die Frauen die Absicht hatten, deine Telefonnummer zu kriegen? Oder?
Nein, das glaube ich nicht. Das eine hätte meine Mutter sein können und das andere weiß ich schon gar nicht mehr. Nee. Also nein, auf gar keinen Fall. Aber das fand ich einfach mal so erwähnenswert, weil gerade in Köln ist die Situation mit Autos echt schwierig. Wir hatten ja schon mehrere Todesfälle im letzten Jahr wegen irgendwelchen Rasern. Der Fahrradbeauftragte der Stadt ist jetzt nicht einer der beliebtesten unter Fahrradfahrern. Und ich finde aber auch von Seiten der Fahrradfahrer in Köln gibt es so eine Wie drückt man das richtig aus? So eine kleinere, mittelgroße Gruppe, die sehr rabiat, vehement und auf ihr Recht beharrend und pochend und so weiter und so fort sind. Und ich weiß nicht, ob nicht dieser gemeinsame Weg der bessere ist. Und in solchen Situationen, wenn dann, das lässt mich immer wieder zu dem Schluss kommen, dass nicht immer nur über den anderen schimpfen, sondern vielleicht auch mal Einsicht erwecken wollen und so weiter und so fort, der sicherere oder bessere Weg ist. Als immer nur dagegen und auf mein Recht und so weiter. Klar, vor allen Dingen in der nächsten Situation, die ich gleich beschreibe, da hätte man auch anders reagieren können an meiner Stelle, aber ich versuche halt immer noch so das vermittelnde Element zu sein. Oder, ne, du weißt was, glaube ich, was ich meine.
Der und, Gute.
Ja, nee, nicht der Gute, aber ich sag ja schon, was ich denke, aber ich glaube, wenig kann man sagen, konfrontatorisch? Weniger auf Konfrontation ausseiend? Ich glaube, das ist so.
Harmoniebedürftig?
Ja, harmoniebedürftig, ohne zurückstecken, ohne seine Meinung dafür aufgeben zu wollen. Das ist, glaube ich, so. Das niedergeschrieben wäre das so am zutreffendsten. Nee, aber weißt du, es gibt halt gerade aus der Critical Mass Szene hier in Köln, die ich sehr, sehr großartig finde, aber es gibt halt auch ein paar Blogs aus Köln oder aus irgendwelchen Facebook-Kölner Fahrradgruppen, Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr krass drauf sind auch. Und aus dem Chat kommt gerade der Ausdruck rabiat. Ich glaube, der trifft es ganz gut. Sowohl auf Autoseite als auch auf Fahrradseite sind in Köln sehr eine größere Anzahl an Leuten rabiat unterwegs. Und ich glaube, das ist genau das, was ich halt versuche dann zu vermeiden. Versuche zu sein. Zweiter Unfall, der auch am Ende gut ausgegangen ist, das muss man sagen. Stell dir folgende Situation vor, ja? Du fährst auf einer Straße und diese Straße stellst du jetzt vor wie ein T. Ja, T wie Theodor, der Buchstabe. Mhm. Und du startest rechts oben. Okay? Und fährst quasi den oberen Balken vom T von rechts nach links. Vor dir fährt, ist so ein bisschen Stau auch und Leute fahren, Autos fahren ganz langsam. Du kannst rechts am Verkehr vorbeifahren. Und auf einmal siehst du so zwei, drei Autos vor dir. Einen Kastenwagen, keine Ahnung, Transit, Mercedes Vito, irgendwie so ein Ding. Transit, ja, irgendwas. Und es sieht so aus, als würde der bei dem T nach links in den vertikalen T-Strich reinfahren. Das denkst du jedenfalls in dem Moment. Du siehst keinen Blinker und nix und deswegen gehst du einfach davon aus, dass der wartet, bis der Gegenverkehr, der dort fährt, vorbei ist. Und du fährst dann fröhlich weiter und ohne, dass du es richtig mitkriegst, legt dieser Kastenwagen den Rückwärtsgang ein. Und in dem Moment, kurz bevor du auf seiner Höhe bist, fährt er dann rückwärts. Und du kannst auch nicht mehr bremsen. Und der Bordstand ist rechts zu hoch, um dort irgendwie hochzuhüpfen, vor allem mit deinem Stadtrad. Und was passiert dann? Es macht Wumms. Okay. Und du fährst hinten in diesen Kastenwagen rein. Ich habe mich den ersten dann gefragt, so wer auffährt, ist schuld. Gilt dieser Satz in diesem Fall auch?
Aber dann ist er ja quasi nach rechts rübergekommen, oder?
Genau, der wollte rückwärts in eine Parklücke fahren, die da war.
Ah, okay, du bist also quasi zwischen Fahrbahn und Parkstreifen gefahren.
Nee, ich bin auf der Fahrbahn gefahren. Der hat mich einfach übersehen.
Okay.
Und der Autofahrer hat angehalten dann, hat ihm sozusagen signalisiert, alles klar, fahr in die Parklücke, er legt den Rückwärtsgang rein, fährt in die Parklücke und in dem Moment habe ich nicht so schnell geschalten, weil ich dachte, ja klar, der Weg links ab. Und er legt den Rückwärtsgang, fährt rückwärts und ich fahre noch weiter, registriere es nicht und zack, stoßen wir zusammen. Ich weiß, wir hatten vor sehr, sehr langer Zeit mal einen Juristen, der einen Kommentar abgegeben hat. Ich weiß nicht mehr, du hast irgendeinen wilden Plan, jemanden umzubringen. Vielleicht kann dieser Herr sich dieser Situation auch nochmal annehmen und das ein bisschen näher beleuchten. Jedenfalls lag ich dann da und durch Zufall hatte ich an dem Tag eine andere Jacke an. Sonst hätte ich jetzt den doppelten Test gehabt. Aber auch das habe ich einigermaßen glimpflich. Ich bin wie so eine Katze, habe 7 Leben, habe ich das einigermaßen glimpflich überstanden. Die Hand war ein bisschen geschwollen. Und die Schulter tat weh, weil ich habe mich so mit der linken Seite hinten abgefangen an dem Auto. Das hat auch echt Krach gemacht. Also ich war selber ein bisschen erschrocken. Fahrrad natürlich in Ordnung. Ein Kollege kam nämlich, der auch auf dem Weg zur Arbeit war, 2 Minuten später vorbei. Dem habe ich erstmal gesagt, er soll das Fahrrad checken. Und Also das alles ganz gut überstanden und da steht man dann halt auch da. Also hattest du mal eine Begegnung mit dem Auto in dieser Form irgendwo?
Nee, kann ich mich nicht erinnern. Also vielleicht als kleiner Bub, aber jetzt hier so in den...
Ich habe mich halt gefragt, okay,
nicht.
In dem Moment ist man ja so, passt schon, ist schon alles in Ordnung, alles gut. Also man fühlt seine Knochen, alles klar, ist jetzt nichts gebrochen oder so, keine super stechenden Schmerzen, Hand tat was weh, Schulter tat was weh, aber nichts, was man jetzt einen in dem Moment so akut davon abhält, mit dem Fahrrad weiterzufahren. Und da der Herr auch jetzt aus seinem Auto gesprungen war, es war auch ein älterer Herr, und irgendwie nicht direkt mich angeschrien hat und zur Sau gemacht hat oder so, sondern sich tausendmal entschuldigt hat und er hätte mich übersehen und so weiter. Weißt du, das ist genau das, was ich eben meinte. Er war nicht rabiat oder auf Konfrontation aus, sondern er hat das Erste, was er gemacht hat, hat sich entschuldigt und hat sich noch mehr entschuldigt und noch mehr entschuldigt. Und dann ist man ja auch eher gewillt, nicht auf Konfrontation zu gehen, sondern zu sagen, pass mal auf, ist in Ordnung. Es sieht jetzt nicht so aus, als hätte ich mir irgendwas getan. Passt schon. Bloß ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, abgesehen davon, dass ich jetzt keinen Zeugen in dem Moment gehabt hätte, weil ich mich erstmal um mich gekümmert habe und die Leute einfach weitergefahren sind in dem Moment, ne, Berufsverkehr morgens und ruft man in so einem, also weißt du, was hätte es für negative Konsequenzen für mich gehabt, in dem Moment die Polizei zu rufen? Keine. Außer, dass der Typ wahrscheinlich irgendwie jetzt eine Strafe hätte zahlen müssen. Erstmal.
Naja. Ich frage ist, rechts überholen, das ist, also...
Am Stau darfst du rechts mit nicht hohem Tempo vorbeifahren, glaube ich.
Glaubst du oder weißt du?
Bin ich mir sehr sicher.
Weißt du oder bist du dir...
Bin ich mir so sicher, dass ich diese Meinung vertrete. Und wenn ich nicht sicher wäre, dann würde ich... Du darfst ja auch an der Ampel irgendwie rechts vorbeifahren nach vorne und dich eindingsen. Und im weitesten Sinne des Wortes war das vor einer Ampel so 200 Meter. Also da,
das finde ich wirklich so eine spannende Frage, dieses rechts vorbeifahren sozusagen im fließenden Verkehr als Radfahrer. Wenn es jetzt keine einzelne Radspur ist, so wie du es beschreibst.
Nee, es war keine Radspur. Ich war komplett auf der Straße. Es gab da keine Radspur, es gab keinen Radweg auf dem Bürgersteig oder so. Es war, und also ich von der Schuldfrage her war ich mir natürlich vollkommen klar, dass ich unschuldig bin und der volle Schuld hatte. Ich will eher auf was anderes hinaus. Also das, was ich gemacht habe, ich meinte halt zu dem Typen, also ich brauche jetzt nicht die Polizei rufen. Also wenn bei mir alles okay ist, dann will ich ihnen ja jetzt auch nichts Böses. Ne? Sie haben mich übersehen und das hat er auch direkt gesagt und alles gut. Was ich dann gemacht habe, ich habe seinen Personalausweis abfotografiert, sozusagen um seine Daten zu haben. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie am Tag selber noch irgendwie ins Krankenhaus hätte gemusst, weil ich doch eine Rippe gebrochen hab und auf einmal innere Blutungen habe oder so ein Driss oder irgendwie Hand gebrochen oder so, dass ich, also mal abgesehen davon, dass es ein Handwerker war und der Schriftzug auf dem Auto stand. Aber ich frag mich, ob das einem irgendwie, ob das was, aber eine Anzeige kann man doch immer machen. Ne? Das kannst du auch noch eine Woche später machen und so, oder? Habe ich mich gefragt. Und du weißt es auch.
Ja, nicht. Ich glaube schon.
Ja, ne? Also ich hätte ihn auch nicht anzeigen wollen, ich wollte ihm ja nichts Böses. Das Einzige, was ich vermeiden hätte wollen, wäre, dass ich irgendwelche negativen Konsequenzen daraus habe, dass ich nicht in diesem Moment die Polizei rufe, ob einem das zum Nachteil gereicht irgendwie. Haben wir jetzt auch nicht geklärt.
Nein. Der Punkt ist zum Beispiel, in Norwegen kommt die Polizei
eine Woche
in der Regel später. Nicht zu Unfällen, sofern es keinen Personenschaden gibt.
Naja, ich wäre ja ein Personenschaden gewesen.
Nee, das hätte nicht gereicht hier. Also,
muss den Kopf abhaben oder was?
Nee, aber es ist so, irgendwie, du hast einen Autounfall, kollidierst mit jemandem so irgendwie. Und es gibt jetzt keinen, der irgendwie, wo man sagt, oh, der muss ins Krankenhaus oder ist irgendwas. Dann, der Punkt ist, dass die Versicherungs-, also in Deutschland machst du ja immer Polizei wegen der Versicherungssache. Die wollen ja immer diese Aktennummer haben. Das brauchst du hier oben nicht. Das regeln die Versicherungen dann unter sich. Außerhalb der Polizei. Und die kommt wirklich nur bei Personenschäden.
Ja, aber ihr seid halt die Algorie, in dem Sinn die Ausnahme, dass bei euch alle ehrlich sind. Klingt blöd, aber oder der überwiegende Anteil ehrlich ist. Jedenfalls der so große Anteil, dass auch Versicherungen und so einfach auf das vertrauen. Aber das ist ja hier nicht so. Und ich habe mich dann halt gefragt, was Aber je länger ich drüber nachdenke, also jetzt mal abgesehen davon, dass du mir ein bisschen zu denken gegeben hast, ob ich nicht vielleicht doch eine Teilschuld gehabt hätte, aber davon ausgehend, dass es nicht der Fall wäre, kann ja nicht sein, dass mir das zum Nachteil irgendwie wird, dass ich nicht direkt die Polizei rufe. Aber vielleicht haben wir ja unabhängig von dem Juristen aus dem Chat noch Juristen unseren Hörern oder Leute, die vielleicht auch so eine Erfahrung mal gemacht haben. Das hätte mich interessiert, wie in so einem Fall die Vorgehensweise ist oder wie so ein wie die Polizei sowas handhabt. Ich bin ja, ich finde ja, die Polizei dein Freund und Helfer ist so eine der schönsten Sätze, die es gibt. Und ich habe die bis jetzt auch immer nur positiv erlebt.
Dieses Recht zu überholen würde mich wirklich mal interessieren. Wie das so die Regelung eigentlich ist. Habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, war das jetzt ein Überholen? Ich kann es auch gar nicht mehr so richtig aus dem Gedächtnis sagen. Oder ob ich nicht einfach im fließenden Verkehr mitgefahren. Die Autofahrerin hat gehalten. Der Abstand zu dem Transporter war groß genug, dass der es näher angenommen hat, der kann rückwärts fahren und ich habe es einfach nicht wahrgenommen und zack, hat's gekracht. Oder habe ich die Autos, die da im Stau standen, alle rechts überholt? Das kann auch sein. Aber vielleicht kann uns ja mal jemand eine Rückmeldung geben, der sich mit sowas auskennt und für beide Fälle einfach. Dann haben wir das auch abgedeckt.
Ich mache das also, ich hole eben aus für mich so Sicherheitsgründen nie rechts. Also wenn ich, was ich ja hier auch erlebe, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Kreisverkehr ist und entsteht so ein Rückstau, also bei uns gibt es ja wenig Ampeln, also eine rote Ampel oder so ist ja hier ganz selten, wo du wirklich so Stau hast und es gibt dann so also ganz viel Kreisverkehr oder normale Kreuzungen und dann kann es auch passieren, dass ein bisschen so Rückstau entsteht. Und wenn ich dann mit einem Rennrad komme, dann fahre ich da immer links vorbei, nie rechts. Das ist mir immer zu heikel. Also da rechts irgendwie vorbeizufahren. Das Problem ist natürlich, dass du dich dann vorne, also wenn du dann irgendwie vorbei bist, wieder rechts einordnen musst und dass den Autofahrern dann, also ich hatte, als ich Weihnachten in Deutschland war, so eine Situation vor einem Kreisverkehr, wo mich irgendwie kurz vor dem Kreisverkehr unbedingt noch ein Auto überholen musste. Völlig unnötigerweise. Also wirklich so vielleicht 30 Meter, 20 Meter vorm Kreisverkehr und dann voll bremsen musste, weil er meinte, dass von links ein Auto kommt, was im Kreisverkehr Vorfahrt hat. Ich bin Kreisverkehr fahren ja extrem, also wirklich viel gewöhnt und er fuhr quasi an mir vorbei, bremste und ich sah, dass links das Auto auf jeden Fall also eher eine Bewegung macht, um quasi auch rauszufahren. Und da habe ich mich dann quasi gleich wieder links neben das Auto gesetzt und habe ihn dann quasi bin dann links vorbeigefahren und er war halt ziemlich wütend.
Ja, das mit dem links vorbei, das geht halt auch nur, wenn die Gegenspur irgendwie frei ist, ne? Das ist innerstädtisch ja, kannst du ausgehen, nicht der Fall. Und ich mache das mit dem rechts vorbeifahren, das hängt so ein bisschen davon ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer Ampel stehend, also in dem Fall ist es wirklich so, dass es eine Verbindungsstraße zwischen zwischen einem Kreisverkehr und einer Ampel ist, die ungefähr 200 Meter lang ist und morgens einfach Stop and Go ist, da würde ich einfach niemals durchkommen. Ne? Da würde ich nicht ankommen, wenn ich da mich nicht rechts dran vorbei schlängeln würde. Ich habe übrigens aus dem Chat noch die Rückmeldung bekommen, laut Paragraph 5.8 der Straßenverkehrsordnung ist ausreichend Raum vorhanden, dürfen Radfahrende und Mofa-Fahrende die Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen warten, mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht rechts überholen. Die Frage ist jetzt natürlich, also zum einen, ja, darf ich? Bloß habe ich diese besondere Vorsicht walten lassen.
Und was ist mäßige Geschwindigkeit?
Das mäßige Geschwindigkeit, ja klar, aber so ein Stadtrad, wenn ich jetzt mit 10, 12 km/h fahre, ich glaube, das würde ich jetzt als mäßige Geschwindigkeit. Ich bin nicht mit dem Rennrad da vorbeigefahren, ne? Also so normales Stadtrad, morgens am Weg zur Arbeit. Ich glaube, das geht noch. Ich glaube, diese mäßige Geschwindigkeit ist wahrscheinlich mehr auf den Mofa-Fahrenden bezogen. Besondere Vorsicht. Vielleicht kann man mir das zum Vorwurf machen, ne? Aber naja, ist ja alles gut ausgegangen. Aber haben wir wieder was gelernt. Also ich durfte rechts vorbeifahren und muss nur beim nächsten Mal etwas mehr Vorsicht walten lassen, dass ich auf der sicheren Seite bin, wenn ich überfahren worden bin. Aber ich wäre nicht ich, ne, wenn ich nicht noch einen kleinen, klitzekleinen Vorteil aus dieser ganzen Geschichte sehen würde. Der Typ, ne, der mich umgefahren hat, ist Maler. Und da ich ja in 2 Jahren ausziehen muss und diese Wohnung komplett gestreichen muss, habe ich jetzt zumindest schon mal einen Maler, bei dem ich noch einiges gut habe.
Ich sehe schon die Schlagzeilen. Podcaster erpresst Maler.
Nee, von Erpressung war nicht die Rede. Ich habe ihm nur am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, wollte ihm nur Bescheid geben, alles gut, weil ich fand, das gehört sich dann auch so. Ne? Also ich an seiner Stelle hätte mir ja schon noch lange Gedanken gemacht. Und er wirkte jetzt auch wirklich so, als wenn er sich das zu Herzen genommen hat. Habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hier, Sportsfreund, wollte nur Bescheid geben, alles gut, nichts weiter schlimm, Hand geschwollen, aber das gibt sich wieder. Und in 2 Jahren brauche ich einen Maler, können Sie einen guten Preis machen. Hat er gesagt, macht er. Ja, das zu meinen kleinen kurzen Stürzen und so danke an den Sebastian für den kleinen juristischen Beratungen so nebenher, die es gab. So. Also, falls ihr auch mal ähnliche Begegnungen habt, lasst es uns ruhig wieder Kommentar wissen. Das würde mich auch sehr interessieren. Vor allen Dingen, wie die Polizei reagiert hat, falls ihr sie gerufen habt.
So. Und am Transporter selbst war kein Schaden?
Nee, ich bin
nicht hinten. Irgendwie mal so die Tür irgendwie ein bisschen eingedrückt,
nee.
Kratzer, irgendwas?
Nee, Kratzer nicht. Ich bin mit der linken Schulter und dem linken Ende von meinem Lenker da rein. Und für eine Beule, also auf eine Beule habe ich nicht geachtet, ich habe auf einen Kratzer geachtet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mit einer weichen Stoffjacke, ich hatte noch 2 Jacken übereinander an und einen Pulli, das hat halt echt gut abgefedert, das muss man mal so sagen. Und mein Rad hat so Griffe halt an der Seite und die sind aus Gummi. Ne, da war jetzt auch nichts Scharfes, was auf Scharfes stoßen konnte. Also das war schon alles okay. Also das passte schon. Mhm. Also alle Glück gehabt, muss man mal so sagen.
Aber du sprachst von den 7 Leben einer Katze. Also jetzt hast du schon 3 aufgebraucht.
Ja,
jetzt nee. 2 und in einem Herbst mindestens. Ja,
da habe ich schon mehr aufgebraucht, aber. Nee, also die das ist im Herbst und jetzt diese kleineren Dinger, da das werte ich als jetzt mal Kollateralschaden. Also das jetzt hätte schon übel ausgehen können, das stimme ich dir zu. Aber nee, das passt schon. Können wir den Punkt zwischen 6 und 7 vorziehen eigentlich? Fällt mir gerade ein, falls ich das kurz erwähnen darf.
Die Pause?
Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ich habe so viel getrunken.
Können wir machen.
Ja.
Da würde ich sagen, ich werf mal hier die Musik an.
Und danach geht's weiter mit dem Werkstattleben von Markus C. Bleiben Sie dran, wenn Sie von knarzenden Knarzern und
thank you.
wir wieder. Kurzes Klöchenpause. Das muss ja auch mal sein. Man muss ja viel trinken, wenn man viel redet. Und dann kann man das mal zwischendurch schnell machen. Markus, bist du auch wieder da?
Ich bin auch wieder da. Ja.
Kurz noch das Lager gefettet, das Sprechlager. Und jetzt geht's weiter.
Jetzt geht's an die Pressfit-Lagerschein.
Pressfit-Lagerschein. Pressfit. Über welches Rad sprechen wir?
Mein Cyclocross. Mhm. Was ja eigentlich so ein bisschen die Winterschlampe ist. Mhm. Und wenn ich mir so anschaue, also Steuerlage habe ich da letzten Winter wechseln müssen, weil weggerostet. Gut, war auch nicht die beste Qualität, was ich da hatte, aber
Steuerlager? Jetzt, Steuersatz.
Ah. Hm. Und jetzt war Tretlager quasi, die Lagerschein dran.
Mhm. Was hast du da für einen
Standard? Also die Lager.
Hm? Was hast du da für einen Standard? Also was ist das da unten? Oder was ist das für ein Rahmen? Also weil über dieses Rad, also wir haben ja über deine Räder ab und zu schon mal ein bisschen gesprochen. Ich habe auch ein Bild vor Augen, aber weiß jetzt gar nicht mehr, was ist da so verbaut an Gruppe unten.
Ja, was fahre ich für eine Gruppe?
Eine Shimano. Campagnolo war das ja.
Genau.
Mhm. Und welche Lagerschalen sind da drunter? Ich weiß noch, da gibt es die kuriosesten Namen für den Dreck, für diese schönen Sachen.
Na, vor allen Dingen.
Oh, ich höre hier ein Kind. Warte mal kurz.
Ja, ja. Das kenne ich. Zum Glück schlafen hier meine. Aber ich kenne das zu gut, als kleine Kinder schreien. Da müssen wir mal kurz warten. Nee, also ich kann ja schon mal erzählen. Es gibt von Campagnolo so Cyclocross, oder gab es mal eine Cyclocross-Serie. Und mit so extra gedichtet und so, aber das Zeug ist mir trotzdem weggerostet und es war jetzt dran auszutauschen.
Ja. Ich möchte mich ganz dafür entschuldigen, aber hier ist ein Kind, was gerade ein bisschen amok gelaufen ist, aber es geht ruhig weiter.
Also, wie gesagt, ich habe eine Cyclocross
Ja, ist ruhig.
Da hat jemand schlecht geträumt, ha?
Da hat irgendjemand sehr, sehr schlecht geträumt. Aber Frau ist am. Jetzt kommt noch der Kater. Der hat auch schlecht
geträumt. Der hat Hunger.
Der kann keinen haben. Cyclocross-Maschine. Lagerstandard unten?
Hm. Ach, frag mich, wie das Zeug heißt. Warte mal. Also der Punkt ist, ich fahre da. Es gab mal von Campagnolo eine Cyclocross. Ausführung vom Lager und von was halt so ein bisschen Dreck unempfindlicher ist und extra gedichtet und so, aber das Zeug ist mir trotzdem weggerostet und das gibt es aber so nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mir nämlich quasi in einem Webshop, in einem Cyclocross Webshop in Belgien Lager und Lagerschein bestellt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das bei Shimano ist. Oder ich kann es nur von meinem Mountainbike kenne ich es noch so. Da ist halt sozusagen irgendwie Lager und Lagerschein alles in einem und dann wird das eingeschraubt. Mhm. Wie ist das so bei dir?
Das ist so eine Art Tülle, die auf der einen Seite reingesetzt wird und auf der anderen dann verschraubt wird.
Und da ist sozusagen in dem, was du im Rahmen verschraubst, auch die Lager drin.
Genau.
Und bei mir ist es halt ein bisschen anders. Also bei dem Campagnolo-Zeug, da ist es quasi so, dass erstmal, also zumindest bei der Ausführung, ich zwei Lagerscheine habe, die in den Rahmen hineingepresst werden. Mhm. Also nicht verschraubt werden, sondern gepresst werden. Was dann eben auch bedeutet, man muss das ausschlagen. Und das ist so eine Geschichte, an die ich mich bisher nicht so richtig getraut habe. Oder ich wusste, mit Ausschlagwerkzeug und Hammer an so einen Carbonrahmen zu gehen, das hat mir doch immer so ein bisschen Respekt eingefleucht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert, weil das hat, ich will nicht sagen Laune gemacht, aber es war schon geil, wie mit so ein paar Schlägen man doch diese Lagerschein rausgeschlagen bekommt.
So, berichte mal bitte, was für ein, also ich versuche mir das jetzt vorzustellen. Das heißt, du nimmst diese Schalen links und rechts, die verschraubt sind, oder?
Die eingepresst sind.
Mhm, nicht verschraubt. Eingepresst sind.
Das ist kein Gewinde.
Mhm, links und, aber die halten ja, also es von der einen Seite und von der anderen. Beschreib mir das nochmal genauer, bitte. Oder hast du einen Link dazu vielleicht?
Also. Was verstehst du jetzt nicht? Kannst du dir vorstellen, wie das gepresst ist, oder?
Nee, aber wie die miteinander abschließen.
Nee, es ist so, dass quasi das Lager außen liegt. Also sozusagen zwei Schalen. Und auf der rechten Seite ist es so, dass da in der Lagerschale das Lager drin ist, außen. Mhm. Und auf der linken Seite quasi das Lager auf der Achse von der Kurve ist.
Mhm. Aber dadurch entsteht dann eine Undichtigkeit, oder?
Inwieweit Undichtigkeit?
Oh, ich muss hier, glaube ich, leider nochmal kurz gucken. Sorry. Ja, ich bin sofort wieder bei dir.
Eine kleine Pause hier. Da. Gucken wir mal, was das Kind macht.
Entschuldigung nochmal.
Du brauchst nicht zu entschuldigen dafür.
Nee, aber es ist ja schon. Nee, dass ich das nicht verstanden habe, in den Lagerschalen meine ich natürlich. wenn ich. Ich gehe jetzt nur von meinem, also vielleicht packe ich einfach mal einen Link in die, wie bei mir das aussieht. Weil eine Sache habe ich nicht verstanden. Bei mir sieht eine Lagerschale, die wird außen aufgeschraubt, von links. Und das Gegenstück sozusagen, ne? Shimano Innenlager. Da ist ja auch in der Mitte so eine Hülle. Oder sind das nur Lagerschalen, die von außen auf eingepresst werden, die gleich aussehen?
Ja.
Und wie lang sind die?
Also. Ich suche gerade mal hier, wir machen mal heute mit Live-Googeln.
Ich suche auch mal.
Pressfit.
Weil das muss doch eigentlich durch den Rahmen komplett durchgehen, oder?
Nee. Da irgendwie gar nicht.
Aber
ich habe jetzt mal, ich werfe mal in den Chat einen
Link. Ja, ich auch.
Das sind jetzt nicht genau die ich habe.
Aber so sieht zum Beispiel bei mir ein Innenlager aus.
Moment. Ach, live googeln hier.
Ja, ja. Ach, lass dir Zeit. Ich berichte dann. Also, dieses Kind ist eigentlich sehr brav. Ich weiß nicht, was es heute hat. Im allerschlimmsten Fall. Aber hoffen wir, dass das nicht nötig ist.
Also im Endeffekt, also das, was bei dir da in der Mitte, in deinem Link zu sehen ist, von dem Shimano Dura-Ace Innenlager, ist ja vermutlich eigentlich nur eine Schutzhülle.
Genau.
Um quasi den, ja.
Mhm. Okay, und diese Sachen sind dann eingepresst.
Genau, bei mir ist es eingepresst und quasi auf der einen Seite der einen Seite, also rechts ist das Lager quasi in dieser Schale schon drin. Auf der linken Seite steckt das Lager auf der Achse von der Gurbelgarnitur.
Mhm. Okay.
Und genau, und das siehst du, also es ist ja bei mir nicht so, dass ich das Werkzeug nicht da habe, sondern.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Womit schlägst du das aus?
Und gibt's von Parktool Ausschlagwerkzeug?
Nee, natürlich. Das sind diese Sachen, die so aussehen, wie ich sie zuletzt beschrieben habe, wie die Wurst, die aufgeschnitten ist und dann in die Pfanne kommt, ne?
Ganz genau. Wunderbar beschrieben. Ja, genau.
Aber man rein und dann. Da weiß man sofort, was gemeint ist.
Ja, ja, als Fleischesser.
Okay, also und jetzt haust du nur noch Lager irgendwo rein und raus, weil du jetzt weißt, wie das funktioniert und weil das so viel Spaß macht.
Ja, und am geilsten ist das Einpressen von dem neuen Lager gewesen. Da habe ich das, jetzt muss ich gucken, ich glaube, das heißt UT140.
Das Einpresswerkzeug meinst du?
Das Einpresswerkzeug von Campagnolo. Ja.
Kostet wahrscheinlich so viel wie von Shimano Dura S 3 Lager.
Naja, ich habe jetzt hier mal kurz geschaut. Auf Bike24 wird es mir für 105 Euro angeboten.
Und das braucht man nicht oft, wenn man so.
Also ich habe es jetzt zum dritten Mal gebraucht.
Ah, okay.
Aber, das ist so eine Sache. Das ist so ein Werkzeug, an dem würde ich lecken. Also, das ist. Wenn man so ein bisschen so ein Faible und Fetisch hat für so.
Fetisch ist das richtige Wort, ja.
Schönes Werkzeug und präzise. Das hat auch schon, wenn man das in die Hand nimmt, ja. Das ist halt.
Wertig.
Schweres Metall, wertig. Fein verarbeitet, feinste Qualität.
Naja, das hat.
Das macht so viel Spaß, das in die Hand zu nehmen und dann auch zu benutzen.
Müsste man mal erforschen, an wen Campagnolo die Produktion ausgelagert hat, dass das so hochwertig ist, ne?
Vielleicht will man das auch gar nicht wissen. Vielleicht will man das auch gar nicht wissen.
Ich habe letztens irgendwo das Gerücht gehört, dass große Teile von Campagnolo eigentlich über Aktien von Shimano gehören.
Ja, Aktien.
Dass sie die quasi nur noch künstlich am Leben halten.
Keine Ahnung. Aber das hat mal wieder so gezeigt, so schönes Werkzeug, gutes Werkzeug, macht einfach Freude.
Und dann presst du das auf der einen Seite, also es ist ja, glaube ich, so eine Art Stange mit einem Gewinde, wo man dann langsam, aber sicher, dass dann die Kraft so dann auf den Rahmen beziehungsweise auf das Lager wirken lässt, ne?
Genau. Mhm. Dann wird das nicht eingepresst und dann...
Weiß man, wann Schluss ist? Weiß man,
wenn es nicht mal weitergeht.
Das merkt man dann aber schon, ja?
Merkt man schon, ja.
Okay.
Dann musste ich noch das andere neue Lager, weil eins ist in der Lagerschale drin und das andere neue Lager habe ich dann auf die Achse von der Kurbelgarnitur draufgeschlagen.
Das klingt auch wieder so, als wäre das nichts, woran ich Spaß hätte.
Na, dann brauchst du halt ein Einschlagwerkzeug. Ich sag mal, so ein Einschlagwerkzeug hat man auch, um Lagerschalen vorne am Steuersatz da so Steuerlager einzuschlagen, weißt du?
Ey, ich werde aber auch heute, Entschuldigung, wenn ich nochmal auf unterbrechen muss, ich werde hier aber auch heute von allen Seiten irgendwie daran gehindert, einen normalen Podcast aufzunehmen. Also, dass ein Kind schreit, kann ja passieren. Aber hörst du meinen Kater jetzt noch?
Ich höre ihn, Knochen, ja.
Die machen mich, die wollen mich doch hier heute fertig machen, oder? Da jetzt muss ich. Mann. Also das Einschlagwerkzeug benutzt du sonst auch für Lager, also zum Beispiel für einen Steuersatz.
Ja, und da gibt es dann so verschiedene Aufsätze, um quasi verschiedene Durchmesser abzudecken.
Mhm. Und dann hast du noch deine kaputten Pedale gerichtet.
Und dann habe ich.
Wenn du schon mal da unten rumtust.
Dann habe ich am Rennrad, als ich das letzte Mal das Rennrad im Einsatz hatte, in Deutschland war das quasi, habe ich so gemerkt, wie das so anfängt zu knarzen, so im Tretlagerbereich.
Kopfhörer anziehen, hörst du nicht mehr.
Und was ich hasse ist, wenn ich unterwegs bin und ich habe da irgendwo irgendwelche Geräusche und die da nicht hingehören. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob dir das eher am Hintersten vorbeigeht, am
Werbis. Ich habe ja Kopfhörer auf, ich höre das ja nicht.
Ah. Das ist so eine Sache, da drehe ich ab. Das ist, das geht nicht.
Das heißt, man kann nicht, wenn man nicht richtig betrollen will, dann fährt man einfach hinter dir und sagt, aber Max, da knarzt doch irgendwas, oder?
Ich glaube, da bringst du mich wirklich zur Weißglut.
Ja, und das hast dann, aber warum hast du da überhaupt irgendwelche Keo-Pedale dran und nicht die Vector? Das ist jetzt mal die nächste
Frage. Die habe ich ja, die Vector habe ich gerade am Spinning Bike.
Ah, okay.
Und genau. Und dann habe ich quasi am Rennrad auch mal kurz unten mal auseinandergebaut. Das, also Kurbelgarnitur abgenommen, Lager mal neu gefettet. Da so, wo man so rankommt. Mhm. Aber das sah mir schon alles noch 1A im Top-Zustand aus. Da habe ich mir schon gedacht, nee, davon kann das eigentlich nicht kommen, weil das war so meine erste Vermutung, dass ich da vielleicht mal am Lager auch mal vielleicht neu nachziehen und so. Also, ja. Nee, war alles in Ordnung und stellte fest, dass die im letzten Sommer gekauften Look Keo Max, nee, Look Keo 2 Max Pedalen doch nicht so hochwertig sind.
Was? Das ist eine Lüge.
Wie ich mir das, ja, hochwertig, ich meine, die waren jetzt auch nicht so teuer im Vergleich zu vielleicht irgendwie Dura-Ace-Pedalen oder so, aber ich weiß gar nicht, Preis war so unter 100 irgendwas, he?
Ja, ich glaube.
Ja, deutlich unter 100.
Deutlich unter 100, ja.
Ja. Dass die beide wirklich ziemliches Spiel im Lager mittlerweile haben. Also der Achse kannst du wirklich so hin und her bewegen und dann hörst du so klack, 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 klack. Selbst mit der Hand kannst du das schon erzeugen.
Ach.
Und dann merkst du das natürlich beim Treten deutlicher.
Das wundert mich jetzt aber echt, weil ich bin mit den Keo Classic, glaube ich, oder so, also mit dem noch günstigeren, jahrelang ohne Probleme gefahren.
Ja. Naja, und wenn ich jetzt hier mal Google anwerfe, und dann mache ich hier so Look Keo 2 Max und dann kommt ja immer so dieses Auto, also dieses Vorschlagen. Und dann wird halt im Kleister vorgeschlagen wie Knarren, Knirschen.
Ich habe dir direkt gesagt, du sollst andere nehmen, aber du wolltest nicht auf mich hören. Das möchte ich jetzt auch mal festgehalten sehen hier an diesem Punkt, ne? Ja. Musst du alles gleich haben. Hast du jetzt davon?
Ja. Ja. Naja, zumindest bin ich nicht so ganz zufrieden mit den Pedalen. Das ist halt noch so einfache Modelle, die du nicht aufschrauben kannst und nachstellen kannst. So. Also bisher habe ich da zumindest nichts gefunden.
Warte mal ab. Ich in der letzten oder vorletzten, ich weiß es nicht, Roadbike, gab es einen Artikel zu der Pflege von Pedalen. Und da war auch eine Anleitung, wie man die Pedale auseinandernehmen kann. Und ich meine auch, dass da Look auch dabei war. Da kann ich mal dir ein paar Fotos zukommen lassen vielleicht.
Naja, die Pedalen sind ja alle unterschiedlich. Also
ja, aber da gab es zum Beispiel von Look und Shimano schon Parallelen, was man wo machen kann. Mal die Fotos gucken kann ja nicht schaden. Du willst dich direkt wegschmeißen.
Reklamieren.
Ach so, ja. Ja, dann such mal die Rechnung.
Nee. Also, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist halt einfach mal so mit von außen mit Schmiermittel bewerfen.
Ich glaube, das war auch ein Punkt da dran. Ich mache mal Fotos von den Beschreibungen, Look, und dann kommen wir vielleicht der Sache schon mal näher.
Wobei damit eben das Spiel ja grundsätzlich nicht wegzubekommen ist. Ja. Weil ich meine, letztendlich sind das Pedalen, die ich eigentlich nur fahre, wenn ich zu faul bin, die Vector anzuschrauben. Aber da mich sozusagen solche Geräusche, die irgendwo nicht hingehören, wirklich zu Weißglut bringen.
Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Stelle, wo du dran schrauben kannst, um das einzustellen, ohne dass du von davon weißt bisher.
Ja, könnte sein.
Vielleicht haben wir es dann mit ein, zwei Schräubchen Drehungen gemacht.
Ich lasse mich überraschen, was mir noch zukommen lässt.
Ja, erstmal optimistisch an die Sache rangehen. Weil hinterher wegwerfen geht ja immer noch. Oder Kopfhörer anziehen.
Ja, ich muss sagen, es ist das erste Mal jetzt, dass ich mit Pedalen Probleme bekommen habe. Also ich habe jahrelang Shimano-Pedalen gefahren. Gut, im Preissegment auch eher die ganz oben angesiedelten. Meine Vector-Pedalen, also habe da jetzt nie irgendwo Qualitätsprobleme gehabt, in dem Sinn, wie ich sie jetzt bei den eher im, ich sag mal, unteren Hälfte angesiedelten Look-Pedalen
habe. Aber ich hatte, wie gesagt, ich glaube Look Classic und habe die übersetzt. Von 2006? 2007 bis jetzt vor kurzem gefahren auch, oder bis vor 2 Jahren, also so 6, 7 Jahre. Und dann waren sie ausgeschlagen. Also das war auch wirklich dann nötig, die zu wechseln. Aber ansonsten, vielleicht bin ich aber auch, das sage ich ja auch immer, ne? Vielleicht bin ich aber ein bisschen stumpfer. Who knows? Mhm. Aber du wolltest Look haben. Ich habe gesagt, nimm Shimano-Pedale, machst du nichts
falsch mit. Ja, das geht ja nicht. Ich hatte ja
Shimano. Kauf dir noch Schuhe dazu. Kauf dir noch Schuhe. Kauf dir noch ein paar Schuhe.
Shimano weg. Hm? Ich bin ja von Shimano weg.
Das war vielleicht dann auch der Fehler.
Geht aber nicht anders. Ich habe ja durch meine Vektor-Pedalen, die ja mit Look
Platten aber das funktionieren. Aber das ist ja dann auch diese typische Apple Wallet Garden Geschichte, ne? Warum machen die da nicht 2 Exemplare davon? Weißt du? Also das ist so eine Sache, die verstehe ich so schlecht.
Ja, ist aber so, leider.
Ja,
klar. Ich erinnere mich auch mal an ein Interview, als die ersten Garmin Vector rauskamen, wo es auch hieß, ja, Look deswegen, weil eben irgendwie so amerikanisch und Garmin amerikanisch und deswegen sozusagen zuerst für die, aber es soll aber auch noch für Shimano kommen.
Aber ist Look nicht französisch?
Keine Ahnung. aber wurde mir damals so irgendwie so gesagt.
Also ich überlege gerade, ich bin ja auch nicht...
Ehrlich?
Ich denke ja dann auch immer, Moment mal, also ich behaupte sowas ja auch gerne und das ist ein völliger Schmuh. Hier wieder Live-Google,
da sein. Ich bin ja schon auf der Webseite. Wir machen heute Live-Googeln, ha?
Ja, na, Live-Googeln und gleich noch Kind ruhig stellen. Dokumentation, Look Collection, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe zuletzt noch einen Film gesehen mit Gérard Depardieu, nee, nicht Gérard Depardieu, wie heißt der andere? Wie heißt Leon der Profi? Wie heißt der Schauspieler?
Ich weiß nicht.
Jean Reno. Und der
sitzt in Frankreich, ja.
Ja, siehst du mal. Da haben sie aber gehörigen Bären aufgebunden. Mhm. Aber ja, also das nun gut. Also so, wenn sie damit meinen, kooperieren sie möchten. Hast du eigentlich schon hier so diese Garmin Google Brille geholt? Hier den Display auf die Brille?
Nee.
Den Witz wollte ich unbedingt heute irgendwann einbauen, aber es war jetzt eigentlich auch nicht die beste Gelegenheit, muss ich zugeben. Aber wo wir gerade bei Garmin waren, da bin ich ja auch mal gespannt, wann sie einsehen, dass das eine wirklich Spielerei ist, die man überhaupt gar nicht braucht. Aber ich finde es ja gut, dass man mal was versucht. Also
ja, eben. Also
wie so ein Garmin 520 oder sowas. Ja.
Ja, es ist manchmal auch schwierig, denke ich, so wirklich mit Innovation zu kommen. Also, wir sind eben doch alle in einer gewissen Weise gesättigt. Ja. Also gibt's für dich im Bike-Bereich Dinge, wo du sagst, die müssen unbedingt noch gelöst werden? Das gibt's kein Produkt, da gibt's irgendwie, das ist für dich.
Ja klar, Tausende. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel hätte ich gerne ein Fahrrad, was du sowohl als Single Speed als auch mit einer Schaltung fahren kannst.
Ne, okay, weil du ja dann früh entscheidest, oh, heute nehme ich mal die Schaltung.
Genau.
Heute schraube ich mal die Schaltung ran und dann...
Genau, gibt es, also habe ich es jetzt zuletzt gesehen, aber dachte ich, ach Quatsch, das Problem wusstest du noch nicht, aber es scheint das Problem zu geben, sonst hätte einer sich keine Gedanken gemacht und die Lösung dafür gefunden. Doch, ich glaube schon, dass es noch Sachen gibt, und von denen wir jetzt nicht ahnen, dass es dafür eine Lösung gibt. Eine Automatikschaltung auf dem Rennrad. Ne? Also ich hätte gerne, dass ich vielleicht eine Automatikschaltung habe. Gibt's jetzt noch nicht, beziehungsweise gibt's jetzt die ersten Versuche zu. Aber hättest du jetzt vor 20 Jahren jemandem gesagt, dass es eine WLAN-Schaltung gibt, hätte dir auch einen Vogel gezeigt, ne? Also es wird mit Sicherheit noch Sachen geben. Hier die Geschichte mit dem automatischen, mit diesem Kragen, der sich hochfährt bei einem Unfall. Ne? Dieser Art Helm, der sich aber...
Der Helm?
Das sind auf jeden Fall noch Sachen, wo ich sage, da wird es noch mit Sicherheit Erfindungen geben oder Ideen kommen, von denen wir jetzt keine Ahnung haben. Ich habe zuletzt gesehen eine Luftpumpe, da habe ich den vergessen, den Link zu schicken. Eine Luftpumpe, die in die Sattelstütze eingebaut ist, mit einem Kabel, Und dieses Kabel kannst du dann zu deinem Ventil führen. Dann hast du einfach den Sattel immer runtergedrückt. Ist jetzt nichts, wovon ich glaube, dass dieser Prototyp sich durchsetzen wird, aber ist zumindest mal eine Idee. Ja?
Ja, aber das ist ja immer, also.
Und es gibt vielleicht noch.
Das sind dann eher Modifikationen von ohnehin vorhandenen Produkten oder Lösungen, hast du?
Ja, aber was ist denn, aber was ist denn eine Lösung oder was ist keine Modifikation von etwas, was es schon gegeben hat?
Also, ja, zum Beispiel das ganze Thema GPS und Garmin, hast du? Also da ist sozusagen mal was Neues gekommen.
Das ist aus dem Autobereich übernommen worden.
Ja, aber das war im Radbereich komplett neu. Oder das Thema elektronische Schaltung ist auch erstmal an sich als Thema komplett neu gewesen. Und sozusagen, ich habe das Gefühl, dass eben vieles gesättigt ist und so diese sinnvollen neuen Geschichten schwierig sind. Und gerade jetzt, weil wir über diese Brille gelästert haben von Garmin. Mhm. Das ist jetzt quasi mal was Neues. Ha? Also nicht irgendeine Modifikation.
Nee, das gab's auch schon. Das hat sich jemand anders schon. Bin ich ganz sicher. Also ist ja egal, aber man hatte jemand anders das mal als was Neues, ne? Das ist ja jetzt unabhängig davon, wer es gemacht hat, aber es war mal eine neue Idee.
Klar. Von diesem III oder wie die heißen, die hatten mal so eine Display-Geschichte.
Ja, aber ich glaube, da gibt's noch hunderte von Sachen, von denen wir jetzt überhaupt noch keine Vorstellung. Letztens zum Beispiel habe ich gesehen, das war auch irgendwie eine Kickstarter-Geschichte oder sowas, irgendwas. Da war eine Verbindung von einer Trinkflasche zu einer Düse, die am Lenker sitzt und einen Wasser wie ein Mini-Regen simuliert, der dir von vorne ins Gesicht sprüht.
Das war so ein Kickstarter-Projekt, oder?
Genau, irgendwie sowas. Da dachte ich mir auch, okay, ist jetzt irgendwie nichts, was ich mir vorstellen könnte für mich, ja, aber immerhin hat sich jemand was Neues ausgedacht. Mhm. Ja, und dementsprechend glaube ich, dass es da noch viele Sachen geben wird, von denen wir jetzt noch keinen blassen Schimmer hatten. Vor 10 Jahren hat noch keiner über E-Bikes gesprochen. Oder zumindest keiner, mit dem ich mich unterhalten habe. Ne? Also, ich tue mich da aber schwer zu sagen, es gibt keine Innovationen, weil es gibt mit Sicherheit noch Innovationen da draußen, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben. Alleine, wenn ich mir so Sachen angucke, so eine Geschichte wie ein Lenkerband. Oder hier, wo wir bei Rafa eben waren. Ne? Die haben ein Trikot, was sie seit 12 Jahren machen und haben jetzt gesagt, okay, wir haben dieses Trikot jetzt neu aufgelegt und haben 12 Sachen verändert. Ich habe auch keine Ahnung, was für 12 Sachen das sind. Ne? Aber sie sagen dann, okay, wir haben an diesem Trikot 12 Sachen gemacht, die irgendwie anders sind und da haben sie zumindest Raum für Innovation gefunden. Ob das woanders auch schon mal so gewesen ist. Zum Beispiel, eine Sache war, glaube ich, das war die einzige, die ich mir merken konnte. Manche Trikots haben ja hinten so eine Tasche, wo man die Luftpumpe reinpacken kann. Weißt du, was ich meine? Die so innerhalb der mittleren Tasche nochmal eine Untertasche. Mhm. Und die haben sie rausgenommen und haben diese durch eine Art Schlaufe ersetzt. Also so ein Zwei-Schlaufen-System, das dadurch die Luftpumpe fixiert ist. Das ist jetzt mit Sicherheit nichts, was den Radsport revolutionieren wird. Ne? Also da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Aber da sehe ich mir auch so, okay, da hat jemand etwas anders gemacht, als das andere machen oder als er es früher gemacht hat. Das ist zumindest auch eine Innovation, auch wenn es nur im Kleinen ist. Mhm. Ne? Deswegen glaube ich, dass das auch viel öfter passieren wird, als man. Also ich habe mich ja jetzt auch schon mal mit Radentwicklern unterhalten, jetzt durch den neuen Job und dem, was er tut. Und sehe, wo die sich reindenken und wo die noch Sachen sehen und auch in Bezug auf Design und so Geschichten. Also ich glaube schon, dass da noch vieles kommen wird. Sei es auch so ein Riemenantrieb, was der noch für Möglichkeiten gibt. Mhm. Ich kann mich an kein Rennrad mit Riemenantrieb in der Massenproduktion erinnern. Aber das sind ja auch so. Das
ist so eine Schaltung ein bisschen schwierig.
Eine Rohloff-Nabenschaltung hinten dran. Also da gibt es vielleicht auch noch Sachen, über die wir noch nicht nachdenken. Also ich glaube schon, dass es immer noch Innovation geben wird. Zum Glück.
Ja, aber das ist, also ich denke, so die großen Schritte, also gerade im zum Beispiel GPS-Bereich, das sind halt so Details, die da mittlerweile nur noch kommen. Und ich glaube, den Herstellern fällt es auch vielleicht teilweise schwer, da da wirklich mal mit was Neuem zu kommen.
Vielleicht sehen wir jetzt bald in Berlin was.
Denkst du?
Hat einen Moment gedauert, ne? Wer weiß, also ich gehe ja immer davon aus, dass bei solchen Messen auch Hersteller Innovationen zeigen. Ja, weil wenn nicht da, wo sollen sie sonst mal so etwas auspacken?
Und aber ist die Berliner Fahrradschau nicht eher eine Radkulturmesse anstatt eine Radinnovationsmesse?
Nee, nein. Also ich glaube auch, dass da jetzt weniger der Fokus auf so Neuerungen gelegt wird, wie jetzt zum Beispiel auf einer Eurobike, die aber auch jetzt immer weniger wichtig für solche Sachen ist. Ich glaube schon auch, dass der Fokus ein anderes bei der Berliner Fahrradschau. Aber ich glaube zumindest, dass wir da vielleicht auch im Kleinen schon Sachen sehen werden, wo sich vielleicht ein Tüftler irgendwo in seinem Hinterzimmer seinen kleinen Prototypen zusammengeschraubt hat und es da zeigt. Und das dann vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren mal in der Marktreife etwas ist, was uns dann als Innovation verkauft wird.
Das heißt sozusagen, wir sollten nüchtern bleiben.
Dieses Jahr solltest du vor allen Dingen mal nüchtern bleiben. Nein, also, ich? Ja, genau. Du. Weil du bist ja länger da als ich. Wenn du wieder komplett durchstramm bist, das ist nicht schön. Nee, wir resetten alles auf letztes Jahr. Wir hatten im letzten Jahr, wie ich fand, einen sehr, 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 sehr tollen Abend. Also ich hatte zumindest einen sehr tollen Abend. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Haben uns mit Hörern getroffen, hatten auf der Berliner Fahrradschau viel Spaß und das würden wir gerne wiederholen.
Genau. Also wir müssen jetzt die Berliner Fahrradschau so ist von
18. März bis heute ist
26. März. 18. März bis 20. März.
Ah, okay. Also genau in einem Monat. Weißt du schon genau, wann du da sein wirst? Ich kann es genau sagen, wann ich da sein werde. Ich werde leider nur den Samstag anreisen und Sonntag wieder abreisen. Mhm. Das heißt, mich wird man nur kurz erleben. Du bist schon früher, glaube ich, da. Und ja, also zum einen ist unser Anliegen. Der Markus und ich sprechen ja oft miteinander. Ne? Und wie ein altes Ehepaar, es wird dann auch langsam öde und langweilig und man kennt die Geschichte, ne? Wieder hier, der hat wieder ein Rafa-Trikot, Garmin Vector.
Armlinge und so.
Ja, Gott, Lagerschall ausgeschlagen. Deswegen, wenn wir am Samstagabend dann Bier trinken gehen, vielleicht mag uns einer mal sozusagen unseren Horizont erweitern. Letztes Jahr hat mir jemand einen Podcast empfohlen, wo es ums Kochen ging, wo ich gesagt habe, nee, das höre ich nicht. Und nachdem er es mir davon erzählt hat, habe ich mehrfach reingehört. Und das hat, ich habe meinen Horizont erweitert. Wir haben einen tollen Filmemacher kennengelernt. Wir haben nur nette Leute letztens kennengelernt. Das Pärchen, was morgens uns beim Frühstück hört. Viele liebe Grüße an dieser Stelle. Und in diesem Zuge, das würden wir in gleicher, ähnlicher, besserer, größerer, kleinerer, wie auch immer Form wiederholen. Und würden deswegen gerne an dem Samstag, das dürfte dann der 19. März sein, wenn ich dich richtig interpretiere, ja. Bier trinken gehen. Wo sind wir noch ein bisschen auf, also wir könnten das vom letzten Mal wiederholen. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, dann sind wir auch offen für etwas anderes, oder?
So sehe ich das.
Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß was Neues, also ich bin auch gerne bereit, mich da mal was Neuem, ne? Neues ist auch oft gut. Deswegen werden wir so ein bisschen, vielleicht schreibt ihr uns eine E-Mail, wenn ihr eine gute Idee habt. Ich weiß, er freut sich immer, wenn ich seinen Namen sage. Peter, vielleicht hast du ja auch eine Idee. Und dann finden wir was Schönes und werden das früh genug via Twitter, Facebook und Google Plus kommunizieren. Und ich sage einfach mal als Uhrzeit 19. März, 20 Uhr. Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr ein Schloss habt, in dem im Westflügel und im Ostflügel jeweils noch ein Zimmerchen frei ist, oder auch ein Zimmer für uns beide, das kriegen wir auch hin, wenn ihr eine Unterkunft für uns habt, vielen herzlichen Dank, wir würden uns sehr freuen, ich brauche nur eine Nacht, der Markus mehrere, und falls nicht, für irgendwie eine Empfehlung in der Nähe von der Station, wo die Fahrradschau stattfindet, eine Unterkunft, das wäre auch ganz super, wenn uns die Berliner sozusagen helfen.
Genau, also auch wenn's, wenn jemand sagt, Mensch, irgendwie in der, ich habe keinen Platz, aber in der Nachbarschaft ist eine super nette kleine Pension.
Genau.
Oder also ist auch so, weil ich meine, ich würde jetzt irgendwie auf irgendwie so eine große Buchungsseite gehen und irgendwie eintippen Hotel Berlin und noch ein bisschen nach vielleicht Lage gucken und ja, aber vielleicht sagt da jemand, Mensch, ich habe den Geheimtipp von Berlin. Ja. Und es ist eine radaffine
Packung. Ja, das kann auch nett, kann auch sonst ein Puff sein oder so. Also irgendwas anderes. Also, nein, das nicht, aber einfach eine Idee. Also wir sind für alle Ideen aus Berlin da offen. Und in dem Zusammenhang, weil wir uns zumindest ein kleines, winziges Teilchen der Flugreisen auch dadurch querfinanzieren mit, möchte ich mal insbesondere darauf hinweisen, dass im letzten, ich glaube seit Dezember, relativ oder sprunghaft angestiegen ist, dass Leute über unseren Amazon-Link bestellt haben. Und dafür möchten wir uns einfach mal, also möchte ich mich vor allen Dingen, weil ich habe das mehr im Auge als die anderen, ganz herzlich bedanken, weil zumindest kriegen wir so minimal, zwar nur minimal, aber immerhin einen Teil davon wieder rein und eben auch durch Spenden. Also deswegen ermöglicht ihr uns auch sowas zu machen. Und da ganz herzlichen Dank für, nicht nur für die Amazon-Spenden, sondern auch der ganze andere Kram, was ich jetzt despektierlich Kram nenne, aber dafür vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und dafür geben wir euch dann in Berlin noch ganz viel Liebe zurück. Ja. Also an dem Samstag. Und wenn du vorher noch Programm machen möchtest, dann sollen sich auch so Leute melden, wenn die Ideen haben. Am Freitagabend ist die Single Speed Cross Europameisterschaft. Die, wenn ich Freitag schon da wäre, würde ich mir das, glaube ich, angucken. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut sein. Mhm. Dass es gesponsert wird von meinem Arbeitgeber, das ist nur so am Rande eine Erwähnung wert.
Echt?
Ja. Wir haben auch einen Fahrer im Rennen, ein Pferd im Stall sozusagen.
Ein Werksfahrer.
So eine Art Werksfahrer, genau. Und mal gucken. Ja.
Wann kommst du Samstag an?
Boah, ich flieg so früher Vormittag los. So gegen Mittag werde ich wohl da sein. Also so kein Bier vor vier, das kriege ich hin. Also die paar Stunden schaffe ich noch dann. Aber wir sind dann noch auf der Messe, also da können, wenn jemand da ist, im letzten Jahr haben wir auch einen Hörer, ein Freund des Hauses, möchte ich ihn nennen, dort schon getroffen, das würde uns natürlich auch freuen immer. Und wir sehen uns dort, sag ich ganz einfach, hoffentlich zahlreich. Und haben jetzt,
Und weißt du, wann du Sonntag zurückfliegst?
Auch gegen Mittag.
Okay.
Also zum Frühstück können wir noch ein bisschen was quatschen und eine Sendung aufnehmen, aber dann werde ich auch.
Ich stecke gerade in den letzten Planungszügen. Ich werde Sonntag vermutlich nach Mallorca fliegen.
Ah, der Herr, der feine Herr. Na, bin ich gespannt. Dann werden wir am Samstagabend noch deine Laktatwerte richtig durcheinander bringen. Samstag aufs Rad kannst du knicken. Sonntag aufs Rad kannst du knicken. Das kann ich jetzt schon versprechen. Jetzt haben wir hier noch so 1, 2, 3, 4 mehr oder weniger schöne und nicht schöne und erwähnenswerte Kleinpunkte, sag ich mal, die wir einfach, den Großteil du abarbeitest. Sie sind unterwegs. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, kriegt man noch so ein relativ, ich will nicht sagen viel, aber wenn man so bestimmten Leuten via Twitter oder Facebook oder Instagram oder wem auch immer folgt, mit einem Hörer auch der Sendung, wo wir auch schon mal so ein bisschen haben wir darüber gesprochen, weiß ich nicht, dass er vielleicht nach der Reise auch darüber spricht, mit uns mal hier in der Sendung, sind unterwegs von
Bangkok?
Ja, nach? Woanders.
Nach woanders. Kannst du es aussprechen? Fuck, also jetzt sind so Sachen.
Phnom Penh? Kambodscha ist es jedenfalls, Kambodscha. Ne?
Genau. Also da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, also es geht von Bangkok nach Kambodscha. Kambodscha, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Phnom Penh ist, glaube ich, die Hauptstadt von Kambodscha. Und sie sind jetzt den 10 Tage unterwegs. Und ich glaube, also ich habe es so wirklich nur, leider Gottes muss ich zu meiner Schande gestehen, ich nehme sowas gerne hinterher am Stück wahr, weil mir ist das immer zu mühselig, dann zu warten und weiterzulesen. Deswegen habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, okay, jetzt hörst du auf, die Sachen jeden Tag ein bisschen anzugucken, sondern guckst dir am Ende geballt an, dann hat man auch irgendwie so besser den roten Faden. Also ich kann sowas dann besser nachvollziehen. Wir verlinken das. Ich fand, was ich bisher gesehen habe, zumindestens einfach eine sehr interessante Radreise. Also das meine ich jetzt überhaupt, das klingt jetzt viel weniger, als es nach klingt, aber ich finde es eine sehr coole Radreise.
Mhm. Ja, also quasi der Steffen Theiss, einer unserer Hörer, ist da unterwegs mit zwei Freunden. Und ich finde es dahingehend interessant, weil es mal eine andere Gegend ist als vielleicht sonst so die meisten, oder wo man vielleicht sonst so eher klassisch in Europa Radurlaub macht. Also die meisten waren vielleicht mal schon irgendwie in den Alpen unterwegs oder irgendwie in der Provence oder ja, haben irgendwie eine Radtour an der Ost- oder Nordsee gemacht, Elbradwanderweg gemacht, also so. Und da quasi in Asien unterwegs zu sein, sich die Bilder mal anzugucken, ist schon ganz interessant und macht Laune. Und wir haben eigentlich vereinbart, dass, wenn er zurück ist, wir dann auch mal noch eine Interviewfolge mit ihm machen.
Ja, definitiv. Also die Bilder, ich bin ja nicht so ein Reisetyp, muss ich ja gestehen. Deswegen tue ich mich immer schwer, aber wenn ich dann so Sachen sehe, dann denke ich, ach doch, das ist viel netter, als ich dachte und so. Also ich bin gespannt. Also das Motto irgendwie drei Männer, drei Räder, drei Wochen, ein Ziel, finde ich, bringt das auch so schön auf den Punkt. Und dann freue ich mich dann doch auf so eine Sendung dann. Ne? Wo ich im ersten Moment dann bei sowas ja immer so, ja, machen wir okay. Aber jetzt bin ich doch gespannt, weil da passiert ja wahrscheinlich noch viel mehr am Rande, als dass man das jetzt so mitbekommt über das, was sie wahrscheinlich mit nicht dem allerbesten Internet so einem kommunizieren. Ich bin gespannt. Also das da freue ich mich dann drauf.
Genau. Also quasi der Hinweis und der Link in den Shownotes.
Genau. Könnt ihr mal draufschauen. Freut sich bestimmt.
Auf der Webseite. Genau.
Dann, das ist jetzt aber auch mehr so blöd es klingt, leider Gottes Chronistenpflicht. Am Sonntagabend, oder den genauen Zeitpunkt weiß ich gar nicht, ist auch eigentlich unwichtig, ist Helmut Niemeyer gestorben. Der Name wird jetzt vielleicht den wenigsten etwas sagen, aber helmutsfahrradseiten.de schon eher wurde so ein bisschen beschrieben als das Radsportforum des Nordens für aktive RTFler. Ich kann das auch, habe da auch ab und zu mal reingeguckt, war jetzt kein Forum, wo ich irgendwie so die Informationen fand, die ich brauchte oder da auch in keinster Weise aktiv war oder so, aber es war so eine Website, die einen über Jahre, wo man immer mal wieder hingesteuert kam. So über ganz viele Jahre auch schon. Und ich kannte ihn persönlich überhaupt nicht, deswegen wäre es jetzt auch vermessen zu sagen, dass mir das jetzt irgendwie nahe geht, aber ich finde es sehr, sehr schade, dass jemand, der offensichtlich sehr viel für den Jedermann-Sport getan hat oder sehr sich engagiert hat oder sich eingebracht hat und motiviert war, da was auch was für andere zu tun, dass jetzt einfach so gestorben ist. Hm? Kennst du die Seite? Ja.
Also die Seite kenne ich, das Forum vor allen Dingen, wo man da doch immer mal so über den Link stolpert oder in der Suche.
Genau, ne? Also man kam halt immer mal wieder dahin, unter teilweise obskuren Wegen, aber mehr war auch nicht. Also ich war ja jetzt nicht aktiv oder in so einer, ich weiß nicht, ob ich mal den Account hätte.
Ja, ich glaube auch nicht. Das ist dann Account, doch, ich habe glaube ich einen Account, ja. Tja, er hinterlässt da quasi ein großes Erbe. Die Frage ist, ja, wie gerade solche Seiten dann auch weiter gepflegt werden.
Also oder? Ich glaube, es wurde, also was ich habe jetzt die Tage mal so ein bisschen quer gelesen, dass sich schon ein paar Leute da irgendwie engagieren möchten, um das am Leben zu halten und wie langfristig so etwas dann funktionieren wird, das steht auf einem anderen Blatt, weil da gehört ja dann noch immer schon mindestens schon sehr viel Engagement dazu und das hat er wohl betrieben. Ich fand es halt irgendwie sehr, sehr, fällt kein richtiges Wort dazu ein. Also er hatte sich wohl noch am Samstag oder Sonntag in diesem Forum auch selber gemeldet, so nach dem Motto, ey, ich bin bei der RTF oder CTF oder was es auch war, nicht dabei, oh, irgendwie komisch, hab Schmerzen in den Armen und so weiter, also so Indizien auf eine bestimmte Geschichte und das war so der letzte Eintrag und das finde ich irgendwie so ganz so gruselig. Also wie es ja. Christian, unser Hörer, auch via Twitter dann so Indizien vielleicht, also Symptome falsch gedeutet und so weiter. Also vielleicht, ich habe als Botschaft irgendwie mitgenommen, wenn mal irgendwas ist oder so, lieber mal zu früher zum Arzt als zu spät.
Ja, das ist so eine Geschichte, über die haben wir diesmal gar nicht gesprochen, aber ich habe mir jetzt auch mal einen Arzttermin gemacht. Mhm. Das klingt jetzt nicht so dramatisch, Aber weil du gerade sagst, lieber mal eher zum Arzt gehen. Und zwar habe ich ja relativ viel Gewicht verloren und wurde, nachdem ich mal so einen Erfolgsmeilenstein hatte, so für mich, hatte ich mal ein Bild gepostet. Und da habe ich dann, also die Geschichte ist, dass an meiner Waage quasi ja auch eine Körperfettmessung war oder ist, die ich aber irgendwie, frag mich nicht wieso, weil ich dachte, ich hätte es gemacht, egal, zumindest falsch war. Dahingehend falsch war, dass sie nicht eingestellt war auf jemanden, der Sport macht. Mhm. Und dann habe ich das mal umgestellt und habe dann festgestellt, dass mein Körperfett da laut der Waage so um die 6% liegt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist irgendwie eine Hobbywaage, der reelle Wert liegt höher. Mhm. Okay, das ist vielleicht irgendwie 10% sein. Aber dann habe ich mir so gedacht, okay, hast jetzt einiges an Körperfett wirklich verloren. Du bist, selbst wenn es 10% sind, und ich sag mal, Abweichungen von 100%, also von 6 auf 12, wird es, denke ich, schon nicht haben. Also irgendwo, selbst wenn die Abweichungen groß sind, bei 50%, dann komme ich vielleicht bei 10% raus. Das wird schon irgendwo da im realistischen Bereich sein. Habe ich mir auch gedacht, jetzt so, vielleicht ist es gut, sich mal durchchecken zu lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Auch mal so Blutwerte zu kontrollieren und mal zu gucken, ob man nicht irgendwelche Mangelerscheinungen hat oder ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich wohne jetzt 2016, wenn es im Sommer 10 Jahre, die ich hier wohne. Ich glaube, ich war zweimal beim Arzt.
Und das beides mal wegen deiner Potenz, ne? Das hat jetzt auch nichts mit deinem Allgemeinzustand zu tun. Nee, aber das, klar, also Blutwerte auf jeden Fall. Du bist ja auch noch relativ jung, ne? Mit 40, wenn du die 40 überschreitest, dann kriegst du was, das ist ja automatisch.
Du Arsch.
Nee, aber da mal so ein großes Blutbild oder wie man das auch immer nennen mag, Blutuntersuchungen zu machen, also da braucht man sich nicht zu schade für zu sein oder zu fein. Ne? Es schadet nee, einfach nicht.
Aber es ist ein komisches Gefühl. Für mich ein komisches Gefühl, weil ich bin immer nur zum Arzt gegangen, wenn ich ein Problem habe. Und es ist für mich so dieser, also Arzt ist für mich immer so, ich bin krank. Aber zum Arzt zu gehen, zu sagen, hey, eigentlich fühle ich mich gesund, aber ich will trotzdem gerne mal einen Check machen. Das ist sozusagen so eine andere Herangehensweise, die für mich auch neu ist.
Ganz einfach für dich gesagt, du misst ja, ob deine Kette gelenkt ist. Du wartest ja nicht ab, bis sie springt.
Oh.
Einfach mal so stehen lassen.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der war gut.
Also messt eure Ketten. Wenn das vielleicht noch so das einzig Positive ist, was man aus dieser Nachricht nicht Positives, aber was man da so ein bisschen für sich mitnehmen kann. Hamburg-Berlin, Zeitfahren, Oktober, habe ich immer so im Kopf, oder? Saisonabschluss.
Genau.
Fährst du mit? Oder was? Dann wolltest du immer mal mitfahren, ne?
Ich wollte mal mitfahren und immer dann, wenn ich mich dann mal entschieden habe, also das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich manchmal ein bisschen zu langsam bin, was dann so, also wie gesagt, in 4 Wochen will ich eigentlich eine Woche nach Mallorca und ich habe immer noch nicht gebucht.
Und wenn du mal schnell bist, fährst du in die falsche Richtung.
Genau. Also am 15. Oktober wird wieder Einzelzeit fahren, beziehungsweise Teamzeit fahren Hamburg-Berlin sein und Anmeldung läuft ab dem 15. August. So viel mal als
kannst du dir jetzt Aussage. Kannst du jetzt schon mal in den Kalender schreiben?
Habe ich schon in meinen Kalender geschrieben.
Siehst du mal, so lernst du, so hörst du auf mich, das ist gut. Voraus einen Gehorsam. Mache ich auch mal irgendwann, aber irgendwie dieses frühe Aufstehen ist da so schlimm.
Aber das ist, ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Geschichte, auf die ich auch echt mal so Bock habe.
Doch, da gebe ich dir. Kann man das auch als Paar fahren? So Paarzeit fahren?
Na, es gibt, also es steht sozusagen als Beschreibung Einzelzeit fahren / Teamzeit fahren. Also man wird das wohl auch im Team fahren können.
Ja, dann hänge ich mich hinten an dich dran und du darfst nicht wegfahren. Das wäre doch mal was. Machen wir ein Teamzeitfahren draus.
Also mein Traum ist ja ganz ehrlich, das wirklich mit der Zeitfahrmaschine zu machen.
Ja, ja, dafür ist sie auch da.
Es sind 275 Kilometer auf einer Zeitfahrmaschine, das ist
Ja, Moment mal, Mario Kummer ist damals Olympiasieger im 100-Kilometer-Mannschaftszeitfahren gefahren. Also, das ist ja jetzt nicht, dass es das nicht gäbe.
100.
Ja, den Rest packst du ja auch noch dann. Nee, ich weiß ja, was du meinst, aber ja. Kannst du die Zeitfahrmaschine nicht einfach dann so ein bisschen auf mehr Komfort ausrichten? Also,
ja, oder das Rennrad nehmen und einen Zeitfahrlenker machen.
Ja, genau. Also sowas. Also sowas. Ich bin auch eine Zeit lang oder ab und zu mal RTFs mit einem habe ich mir einen Zeitfahraufsatz drauf gemacht, aus dem einfachen Grund, um bei 230 Kilometern zwischendurch mal, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt ein langes, gerades Stück oder ein langes Stück, einfach mal eine andere Haltung einzunehmen, ne, zur Entlastung sozusagen.
Na, ich will ja in Dänemark an einem 24-Stunden-Event teilnehmen. Und da bin ich gerade am Überlegen, weil bei der normalen, also wie bei Rad am Ring, da sind ja auch Zeitfahrräder nicht erlaubt. Und bei dem Event in Dänemark ist es aber so, dass bei dem Event kann man auch starten als RAM-Qualifikation, also als Einzelstarter RAM, nicht in der Gruppe, aber als Einzelstarter RAM musst du eine Qualifikation machen. Und wenn du die fährst, dann ist es dir wiederum erlaubt, Zeitfahraufsätze zu nutzen. Und da überlege ich quasi, ob ich mich spaßeshalber mal quasi, um Zeitfahraufsätze nutzen zu können.
Bescheißt.
Um offiziell bescheißen zu können, mich einfach mal auf die RAM-Quali-Liste schreiben lasse.
Also,
aber ich habe das nicht, also nur, das ist für mich keine Option.
E-Mail an Veranstalter ist raus. vielleicht wirst du dann auch nicht in die Wertung aufgenommen oder so. Also das meine ich jetzt gar nicht blöd, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum man weil man hatte ja schon andere Voraussetzungen als die ohne Zeitfahraufsatz fahren.
Ne, ich denke, es ist vor allem eine Sicherheitsgeschichte.
Ja, ja, der Hintergrund des Ganzen, klar. Ne? Also Sicherheit, natürlich. Aber ich fände es dann halt irgendwie komisch, wenn man über diesen Umweg sich sozusagen einen Vorteil verschafft für die normale Wertung.
Wobei eben dann bei der RAM-Quali eben Gruppenfahren und Windschattenfahren auch verboten ist. Was wiederum bei einem normalen 24-Stunden- also bei Rad am Ring, ich meine, das sind so viele Leute auf der Strecke, da kannst du jetzt...
Nee, kannst ja gar nicht. A, kannst du es kaum kontrollieren und B, kannst du es auch kaum vermeiden.
Ja. Ja, das, ja. Aber das ist so, also wie gesagt, zurück zu Hamburg-Berlin, das wäre mal so, zumal Hamburg für mich nicht so weit weg ist, und dann einfach mal zu sagen, okay, Wochenendausflug und da mal an den Start zu gehen.
Also kann ich mir...
Und das so als so Saisonabschluss...
Das gehört so auch zu den Sachen, wo ich sage, ja, irgendwann mal machen, auf jeden Fall, also sehr, sehr gerne. Ne, das ist ja auch eine sehr traditionelle Veranstaltung, die wird es ja auch noch ein paar Jahre geben. Insofern bin ich da ja, also muss ich mich nicht beeilen.
Ja.
Aber irgendwann, ja, warum nicht? Ich finde es halt diese Idee, von einer Stadt zu der anderen zu fahren, sehr, sehr schön. Was mich ein bisschen abhält, wäre so ein bisschen die Logistik. Ich bei solchen Geschichten, ich weiß nicht, ob es da einen Bus zurück gibt oder
Zug.
Flug?
Zug.
Ach so. Ja, beim Fest mit dem Fahrrad im Zug. Also klar, das machen andere auch. Und das haben schon tausend andere das Problem gelöst. Und brauche ich jetzt auch gar nicht selber lösen, weil das wird es mit Sicherheit genug Leute geben, die dir dann sagen, das machst. Aber dann bist du dann irgendwann spät nachts in Hamburg und dann nochmal mit dem Auto zurück nach Köln und so. Also
Na gut, du brauchst ein Hotel übernachten. Aber das ist ja, logistisch wäre das für dich ja sogar noch simpler. Weil ich würde ja mit dem Auto quasi eigentlich nach Hamburg fahren, und ich müsste ja dann sozusagen irgendwie wieder, gegebenenfalls, wenn niemand anderes mein Auto nach Berlin fährt, auf jeden Fall wieder nach Hamburg zurück. Mhm. Währenddessen du ja sagen kannst, du fährst mit dem Zug von Köln nach Hamburg, machst das Rennen und übernachtest dann noch eine Nacht in Berlin und fährst dann von Berlin aus mit dem Zug zurück nach Köln.
Ja, ja, aber ich, du hast ja dann trotzdem deine ganzen Klamotten und so, gibt's da also einen Transfer für?
Das ist eine Frage mit den Klamottentransfer, das stimmt, ja. Ob es da was
aber gibt. Aber wie gesagt, das sind ja Details, also das haben ja andere auch schon gelöst, das Problem. Also ich kenne jemanden, der ist das Rennen mitgefahren, ist in Hamburg gestartet, in Berlin angekommen, hat gesagt so, ja, Tag, hat sich ein Süppchen gegessen und ist dann wieder aufs Rad gestiegen und ist wieder zurückgefahren.
Weißt du, wen ich übrigens...
auch eine Option.
auf der Startliste vom von dem Langstrecken unsupported Langstreckenrennen in Irland gesehen habe.
Nein.
Über von dem
Matthias.
Ja.
Ach. Wundern tut's mich nicht.
Nee, beide stehen drauf.
Ja, hätte da ein flottes Dreierründchen da schieben können. müssen wir ihn hinterher fragen, wie es war. Für diejenigen, die nicht wissen, wovon wir sprechen, es geht um Matthias und Matze, ne, so hießen die beiden noch. die Personen, die Markus nicht auseinanderhalten konnte, die das Transcontinental Race letztes Jahr gefahren sind und die wir hinterher in der Sendung hatten zum Interview. Könnt ihr da nochmal rein.
Genau.
Wenn ihr wissen wollt, wie der Markus sich komplett blamiert, weil er die Namen nicht auseinanderhalten kann. aber es war auch schwer. Es war auch wirklich schwer.
Oh.
Nee, das war auch wirklich nicht so einfach. Das stimmt
jetzt. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Bernd Begemann. Kennst du
Bernd Begemann? Name schon, aber kann jetzt keine Geschichte irgendwie zuordnen.
Da gibt es so eine Textstelle, die ist so Mitleid mit den Dummen, Erbarmen mit den Armen.
nee, das war wirklich nicht einfach. Hast ja recht. Also und vielleicht hat es auch an dem Abend Fieber, so wie in dem Film, den du noch auf die Liste geschrieben hast.
Ja, also Radsportfilme sind ja quasi immer wieder oder sind ja extrem populär geworden, finde ich. Es ist ja wirklich so ein gerade so Filme, die von unten heraus finanziert werden oder die von die jetzt nicht die Profiszene beleuchten, sondern die vielleicht so Events beleuchten, Teilnehmer begleiten, die du und ich auch sein könnten.
Mhm.
Gibt es quasi immer mehr so Radsportfilme und Dokumentationen. Wenn ich so zurückblicke, der ersten Geschichten, die so vor 2 Jahren rauskam, war die Geschichte über die Hamburg-Triathlon und die Teilnehmer, die da beleuchtet, begleitet wurden. Und jetzt vor kurzem gab es einen Film, haben wir auch letzte Sendung, glaube ich, vorgestellt, Brevet, der Film, wo es um Paris-Presse-Paris ging. Und jetzt gibt es ein Projekt, was noch Finanzierung sucht. Und zwar heißt der Film Rennradfieber.
Oliver Kranz ist hier der federführende Mensch. Ist mir jetzt noch nicht irgendwo unter... Also der Name ist mir jetzt noch nicht irgendwo mal untergekommen. Funding-Ziel... Ich weiß nicht, also die Kampagne, wie lange die jetzt läuft, kann ich gerade nicht sehen. Ich bin aber auch mit so Funding-Geschichten nicht
echt. Sie läuft noch, also.
Genau, sie läuft noch.
Noch 34 Tage, also noch einen knappen Monat. Mhm. Und es wird schwierig, denke ich, das Ziel zu erreichen, weil sie brauchen, also sie haben das Ziel, 34.000 Euro zu akquirieren und haben 7.000 Euro zusammen.
Mhm.
Aber es gibt einen Trailer und so an sich finde ich das auch ein ganz interessantes Projekt.
Was man, was ich bis dato gar nicht wusste, und das ist jetzt ein sehr großer Zufall, dass wir jetzt dieses Thema auf der Agenda haben und ich heute Morgen im Podcast Logbuch Netzpolitik drüber gehört habe. Es wird ja auch ein Film vom Chaos Communication Camp und Kongress geben und da wurde auch ein Dokumentationsfilm gedreht. Und in dieser Folge, wurde mit der Regisseurin gesprochen, die diesen Film gedreht hat und jetzt schneiden will und veröffentlichen will. Und ich kann diese Folge nur mal wärmstens empfehlen für Leute, die sich dafür interessieren, mit Filmförderung und Veröffentlichung und so weiter. Das war sehr interessant, das zu hören, weil ich habe viele Sachen vorher so gar nicht gewusst. Und das hat ja im weitesten Sinne auch mit der Finanzierung oder im engsten Sinne sogar mit der Finanzierung solcher Projekte zu tun. Dass du zum Beispiel so Filmförderungskohle zurückzahlen musst. Ne? Also wenn
du wirtschaftlichen Erfolg hast.
Wenn du wirtschaftlichen Erfolg hast, musst du das zurückzahlen. Und nichtsdestotrotz bist du gezwungen, verschiedene Vermarktungskanäle abzugehen, sozusagen. Ne? Du kannst also nicht jetzt irgendwie, sagen wir mal, du kriegst 100 Euro oder hast 100 Euro Budget, kriegst 80 Euro von der Filmförderung, verpflichtest du dich damit, dass du auch bestimmte Verwertungsschritte gehst, weil du gehst ja auch eine Verpflichtung denen gegenüber ein, dass du ihnen vielleicht die 80 Euro zurückzahlen willst und oder musst Und deswegen musst du diese Verwertungskette, die die vorgeben, gehen und kannst nicht irgendwie so nach dem Motto, okay, ich habe den Film jetzt abgedreht, ich habe nur die 100 Euro gebraucht, ab jetzt free on demand for everybody und jeder kann ihn sich runterladen. Das geht halt nicht, sondern du unterwirfst dich dieser Verwertungskette damit auch direkt. Und das war sehr, sehr, also ich hatte da überhaupt keine Ahnung und fand das ein sehr spannendes Thema. Passt jetzt auch in diesen Zusammenhang vielleicht ein bisschen, weil ich dachte jetzt im ersten Moment, also weil dort wurden aufgerufen 100.000 Euro, glaube ich. Und deswegen war ich jetzt, dachte ich so, 34 ist ja gar nicht so viel.
Naja, die meisten, ich sag mal, die meisten Filmprojekte aus der zurückliegenden Zeit haben sich ja, sofern ich mich jetzt richtig erinnere, finanziell eher um die Postproduktion gedreht. Also, Schnitt, also das ganze Thema Schnitt, Vertonung, da wo du vielleicht professionelle Cutter bezahlen musst.
Genau.
Und der eigentliche Dreh oft so eher die Eigeninitiative von Regisseuren und von Kameraleuten war, die gesagt haben, ich fahr selber, also ich finde das interessant, das Thema, dafür brenne ich. Ja,
genau.
Weil sie selbst kostenlos gearbeitet haben. Das ist ja immer noch mal so. Und hier bei dem Projekt geht es eben auch darum, dass derjenige, der das dreht, eben auch bezahlt wird oder entlohnt wird. Ja.
Aber das Material wurde schon geschossen, wenn ich das richtig hier auch interpretiert habe, oder?
Soweit ich weiß nicht.
Weil ich habe jetzt hier auf der Pinnwand geguckt, da stand, ja, der Film ist in HD gedreht worden. Zum Einsatz kam die Sony F5,
okay.
Als auch mal Onboard, also ich glaube, da geht es auch in diese Richtung.
Weil es steht nämlich, dass also das ist schon um die, also es gibt so einen Bereich, was passiert mit dem Geld oder wird es eingesetzt und gut, wie immer,
bis
immer
wir haben keine Ahnung.
Informiert. von dir das Wissen im Wählerum-Podcast.
Ja, also er hat
googeln und
ihm fehlen noch 27.000, das können wir sagen, und er hat 7.000. Das fehlt mir halt hier so ein bisschen, weißt du, ich wüsste gerne, es sind noch 34 Tage und dieser Grafik entnehme ich, dass es weniger als die Hälfte ist. Hat er wahrscheinlich 70 Tage eingestellt, 70, 75 Tage vielleicht. 60?
Ja, keine Ahnung, ist ja auch egal.
Ja, irgendwas um den Dreh rum. Und 7 sind gesammelt, 34 angestrebt, das wird also eng, aber ne, vielleicht, wer Interesse daran hat, kann ja jetzt auch noch was einwerfen, sich oder dem Film. Und ansonsten empfehle ich auch, wie gesagt, wer sich für so ein Thema grundsätzlich interessiert, ein bisschen Finanzierung von solchen Projekten, Logbuch, Netzpolitik, Folge, da könnt ihr nochmal reinhören. Das dürfte die Folge von Anfang, Mitte Februar sein.
Ja.
Das war's. Und wir haben noch Themen gestrichen, sag ich mal. Das heißt also, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass wir in 2 Wochen Pi mal Daumen. Wir haben festgelegt den 7. März.
In Montag.
Am Montag, weil du dich auf irgendwelchen schmierigen Rock'n'Roll-Veranstaltungen rumtreibst.
Sextrucks und Rock'n'Roll.
Ja. War früher und jetzt.
Sex, Trucks und Rock'n'Roll.
Ja, genau. Du fliegst zum Konzert, ne? Also viel, wie soll man sagen, viel luxuriöser geht's ja kaum.
Ja, so ist das eben hier. Also.
Kosten die Flüge dann auch eigentlich weniger? So inner Norwegisch?
Was ist viel, was ist wenig?
Nee, im Vergleich zu anderen Ländern meine ich. Also ich bezahle jetzt für so einen Flug hin und zurück nach Berlin, glaube ich, 120 Euro.
Ja, das wird liegt auch so in etwa der Preisklasse.
Oder? Hätte jetzt sein können, dass der norwegische Staat sagt, okay, damit.
Also der Punkt ist, wenn ich, du sagst 120 Euro, dadurch, dass ich ja noch länger ich fliege ja quasi von hier, von Stavanger nach Berlin, von Berlin nach Mallorca und von, siehst du, komme ich nicht. Und von Mallorca wieder nach Berlin und dann wieder zurück. Mhm. Aber wenn ich jetzt an Donnerstag hin, Sonntag zurückfliegen würde, da wäre ich mit knapp 100 Euro dabei, hin und zurück. Unter 100 Euro sogar.
Okay.
Also, ja. Aber das Problem ist halt, Fliegen ist halt, also es gibt wenig Zugverbindungen und die sind sehr lang und es dauert alles ewig und deswegen ist hier Fliegen so das
Naja.
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich verstehe eigentlich nicht so ganz, wieso man innerhalb von Deutschland fliegt unbedingt.
Weil es schnell gehen soll.
Weil was gibt's keine gute ICE-Verbindung von Köln nach
Berlin? Ist so viel teurer und dauert länger.
Ist doch scheiße, oder?
Na klar. Also wenn er selbst wenn der Zug ein bisschen mehr kosten würde für eine normale Verbindung, würde ich das machen. Aber solange ich irgendwie, also ich brauche im Auto brauche ich, also mit so einem Car2Go bin ich ziemlich genau gemessen 15 Minuten vom Flughafen auf mein Sofa. Das heißt, bei einer halben Stunde vorher da sein oder eine Dreiviertelstunde meinetwegen, brauche ich eine Stunde vor Abflug, muss ich die Haustür verlassen und bin eine Stunde später lande ich in Berlin. Das heißt, wenn ich um 8 Uhr hier die Haustür verlasse, bin ich um 10 Uhr auf Berliner Boden. Und das für 60 Euro. Und dann versuch das mal mit der Bahn zu reproduzieren.
Okay.
Das geht nicht. Also wenn die Bahn mir ein vergleichbares Angebot machen würde, was nicht deutlich schlechter ist, finanzieller Art und vom Komfort, von der Geschwindigkeit her, so, würde ich das sofort machen. Aber ist es halt nicht. Leider, also.
Hey, jetzt ist zeitlich vor allen Dingen das Problem. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nach Oslo, gibt es so Mini-Preistickets, kosten 300 Kronen, also 30 Euro. Aber nach Oslo mit dem Zug bin ich halt irgendwie so, je nach Verbindung, so irgendwie zwischen 8 und 11 Stunden unterwegs. Naja, und mit dem Flugzeug 50 Minuten, also Flugzeit.
Ja, da denkst du halt nicht groß nach. Hier, ich gucke jetzt gerade.
Minus, ja.
Ich gucke jetzt gerade mal nach. So eine einfache Fahrt von Köln nach Berlin dauert, wenn ich jetzt losfahren würde. Okay, das ist jetzt über Nacht. Das ist natürlich ein scheiß Beispiel. sagen wir mal, ich würde morgen früh um 8 Uhr losfahren. Das ist ja jetzt schon realistischere Zeit. Brauche ich zwischen, das schnellste ist 4 Stunden 18 und kostet 111 Euro. Das heißt, ich kann mit dem Zug, bezahle ich das Doppelte und brauche das Vierfache an Zeit.
Gut, du hast ein Car2Go, was noch dazu kommt. Und du hast eventuell
Reisekosten
vom Flughafen in die City, aber
ja. Das habe ich ja hier auch. Ich muss ja auch noch zum Hauptbahnhof kommen.
Okay.
Ja, und ich brauche von hier, von Haustür zum Hauptbahnhof brauche ich genauso lange wie zum Flughafen. Na, also deswegen, ich wäre der Erste, der sagen würde, hip hip hurra, der sagen würde, okay, ich fahre gerne Zug, aber wenn das Angebot so viel schlechter ist.
Du fliegst, ich flieg auch.
Ja. Wie gesagt, ne, die Deutsche Bahn sollte nur sagen, okay, wir fahren zum gleichen Preis und brauchen das anderthalbfache an Zeit. Dann würde ich das echt gerne machen. Aber.
Und ich fliege dann halt mal innerhalb des Landes zu einem Konzert.
Ja. Weil wir es können.
Und ich freue mich.
Ja, das soll ich auch können. Deswegen aber nächstes Mal am Montag um 19.30 Uhr, 7. März, so uns nicht irgendwie, keine Ahnung, noch mal wieder die Pest überfällt oder das Kind, was heute etwas unleidlich war, schlimmer drauf ist oder solche blöden Geschichten. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen via Flatter, PayPal.
Kommentare enden also zur letzten Folge, da wollte ich dich noch fragen.
Ach so.
Da gab es ja hier diesen provozierenden Kommentar mit
Was? An mich?
Nee, ja, also uns, da ist mir ist also echt, ich habe so einen Hals gekriegt hier.
Was?
Barcelona.
Was? Habe ich das nicht gesehen?
Barcelona.
Ja, den kenne ich. Also was heißt kenne ich, aber.
Ja, 18, ach, morgen sind allerdings schon wieder 18 Grad angesagt.
Ach so, ja, ach, das ist doch gelogen.
Also ehrlich mal, es ist nur rumstänkern hier.
Ah, Barcelona ist schön. Da muss ich auch mal wieder hin. Fällt mir da gerade ein. Da gibt es doch irgendein Rennen. Das wäre vielleicht auch mal so ein Anlass. Aber wollen wir erstmal das Kind auf die Füße gestellt kriegen und dann kann man so über solche weiteren Eskapaden mal wieder nachdenken.
Flatter. Vielen Dank für die Kommentare.
Flatter, PayPal, Kommentare. Ein Hörer hat sogar jetzt einen Dauerauftrag angelegt, habe ich gehört. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Amazon-Bestellungen, die uns immer sehr viel helfen, weil ne, so können wir uns auch sowas wie in Berlin leisten, weil wir haben immer gesagt, es soll sich selber tragen. Und ich danke dir, ich danke mir, ich danke meiner Frau, dass sie dem Kind heute Abend ein bisschen Zeit gewidmet hat, was heute wohl nicht so
gut war. Gelesen hat.
Genau. Nee, ich glaube das nicht, das nützt nichts. Wem sag ich das? Und danke dem Chat.
Es ist doch geil, ich bin gerade bei uns auf der Webseite und scroll so runter und sehe dann so rechts so ein Retweet von OCC mit einem nackten Mann auf dem Rollentrainer.
Was? Was für pornografisches Material? Ich sehe gar nichts.
Geh mal auf velohome.de und dann scroll mal so ein bisschen nach unten. Mhm. Und dann kommen so rechts so die Tweet-Geschichten.
Ach so, das ist nicht irgendein Mann. Weißt du, wer das ist?
Ach, Mario Cipollini.
Ja, es ging um die Diskussion darüber, ob dass er bei seinen Models und so weiter, dass sie keine Helme tragen. Das hat so einen ganz ernsten Hintergrund. Ah. Und wenn du mit 54 noch so aussiehst, dann würdest du dir mit den Fingern lecken.
Ah, klar.
Und du hast doch seine Räder so gemocht auf der Eurobike.
Ja, ja. Ja, ja.
Das ist nicht
irgendein. Aber er ist ja, aber er ist ganz schön schwer, oder?
Das ist ein Sprinter. Die waren nie der leichteste. Wenn es in die Berge ging, hat er sich an den Strand gelegt.
Aber der ist ja richtig. Das ist mir schon mal so bei den Videos aufgefallen. Er ist ja eher so Bodybuilder.
Ja, er hat seinen Körper nicht vernachlässigt. Es gibt, das sage ich jetzt noch am Ende, bevor ich endgültig Tschüss sage, es gibt eine Form des italienischen versteckte Kamera. Weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Versteckte Kamera, und da hat man Mario Cipollini gelinkt. Und zwar ist er mit einem Kumpel gefahren, so, ne, hier auf der Tour. Und dann haben sie ein Wohnmobil vor ihn fahren lassen. Und der Typ im Wohnmobil hat immer so Müll rausgeworfen auf die Straße. Und Mario Cipollini ist komplett ausgetickt. Also richtig. Er hat rumgeschrien, ist dem Auto, dem Wohnmobil hinterher. Ich weiß, den Link werde ich nicht finden, aber ich guck mal, ob ich das finde. Und ist diesem Wohnmobil hinterher. Und dann am Ende ist dieses Wohnmobil dann von der Straße abgebogen und hat sich in der Scheune, ist in der Scheune geparkt und hat die Tür zugemacht. Und dann ist der Mario Cipollini da hinterher und hat auf diese Scheunentür eingedroschen und ist komplett ausgetickt. Ich verstehe ja leider kein Italienisch, aber das kann man sich auch angucken, ohne Italienisch verstehen zu können. Weil das war wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und also ich würde mir wünschen, ich würde es finden, aber es wird schwer. Aber wer weiß, vielleicht muss ich auch nur versteckte Kamera Mario, Super Mario eingeben und dann ist alles gut. Also, wenn ihr Spaß haben wollt, dann guckt euch das an, und wenn ihr die ganzen vielen Stunden jetzt schon gehört habt, dann habt ihr ja Humor. Also, einen schönen Abend, schönes Wochenende und macht es gut. Tschüss.
Tschüss, mach's gut.